Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 200, heute mit Felix.
200.
Felix.
200.
Markus.
Feuerwerk.
Was? Und Ingo. Kopenhagen. Yay. Ja, wir haben das nicht geschafft, jetzt noch schnell irgendwie hier mal Video zu machen. Aber
also ich finde, also
wir haben schon mit überschaubarem Aufwand hier einen Stream aufgesetzt.
Ist. Ja.
Also und wenig Audio-Debugging gehabt. Vielleicht kommt das noch während der Sendung, aber
es waren nur 20 Minuten. voll gut.
30, oder? Genau.
Wollte ich in Schutz nehmen.
Ja, ich meine, noch schnell einen Icecast-Server aufzusetzen für die Live-Hörer.
Und da kann man den noch nicht mal als Root starten.
Nee, kann man nicht. Aber war erstaunlich, ging erstaunlich schnell dann doch. Bloß auf dem einen Server wollte es nicht, aber das passiert halt. Ja, Xenium ist tot, haben wir irgendwie gerade festgestellt. Und jetzt mussten wir noch schnell das irgendwie anders hinbiegen. Ja, ist wohl so, dass der Kato beschlossen hat, dass er das Projekt nicht mehr vor allem zeitmäßig managen will, und dementsprechend hat er den Stecker gezogen. Ja, gibt, ich meine, für uns jetzt schnell selber Alternativen, indem wir es einfach selber hosten. Weil nicht, ansonsten gibt es noch, wer öfter mal streamt, entweder so wie wir das auch noch machen mit YouTube-Streams oder über Studio Link, oder man muss sich halt eigenes Zeug hinstellen. Oder zur Not uns fragen. Also ich kann da auch noch einen extra Mountpoint drauf einrichten, wenn jemand nicht weiß, wie er das sonst machen soll. Ja, sozusagen unser erster Toter der Woche.
Xenium. Das ist echt, also ich finde das auch echt eine traurige Sache, weil es war irgendwie so abrupt und irgendwie steht, also wie es dann aufgefallen ist, dass die Domain nicht mehr auflöst. Und so, ja, Mail funktioniert noch.
Ja. Ja, genau, und dann haben wir auf Twitter geguckt und haben gesehen, ja, es ist so long oder was? Was stand da?
So long and thanks for all the fish.
Genau. Tja, schade das. Wie gesagt, ich meine, es steckt ja viel Arbeit drin, auch die automatischen Aufnahmen und Statistiken und mehrere Server zusammen aggregieren und darüber verteilen, die Hörer. Ich meine, für kleine Installationen wie wir jetzt, die jetzt hier so 20 Live-Hörer haben, da ist es wurscht, ja, das kann auch alles auf einen Server. Ich glaube, Standardeinstellung ist 100 oder 200. Aber wir dürfen ja auch gar nicht mehr, ne? Gibt es da nicht irgendwelche?
Was und dann?
In Volgograd?
So,
gibt es da so Gesetze? Glaube ich nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch 5000
sind. Ich bin ja auch gerade in Kopenhagen, ist das ja alles völlig egal, ne?
Ja,
in Deutschland gäbe es da Gesetze, aber deswegen sind wir nicht in Deutschland. Das ist schon ganz gut.
Zum Glück.
Ja.
Haben wir nochmal Glück gehabt.
Haben wir nochmal gerade so knapp vorbei gerauscht an dem Problem.
Also ich würde gern wissen, ob die anderen Podcasts, die das Xenium benutzt haben, was deren Alternative sind, also was die dann stattdessen machen, oder ob die dann einfach, ich weiß gar nicht, wie es gerade passt, funktionieren.
Ciao. Hat mal jemand ein Sendegate geguckt? Also könnte ja sein, dass es da ein Thread zugibt.
Das ist ein Forum, wo sich viele Podcaster darüber austauschen. Das Sendegate.
Dann müsste das ja wohl mal abgefallen sein.
Ja,
das kann wohl nicht sein.
Ja, und viele haben, ich meine, es ist ja jetzt gerade erst vor ein paar Tagen angekündigt worden, ja, wenn jetzt nicht jemand wirklich jede Woche sendet, wie wir, fast jede Woche. Letzte Woche haben wir einmal ausfallen lassen.
Aber nur damit wir heute alle zusammen sein können.
Genau. Und nochmal, sorry für die Sendung davor, weil das war Audiotechnik technisch leider.
Audiotechnik, die begeistert.
Leider etwas suboptimal, sagen wir das mal nett. Ich habe gehofft, dass da Auphonic noch ein bisschen was rausholen kann, aber dem war wohl leider nicht so. Also man hat einfach dieses, da Felix und ich uns gegenüber saßen und wir aber beide nicht über den gleichen Rechner gestreamt haben sozusagen, sondern wirklich jeder mit seinem Setup vor seinem Rechner saß und wir das dann übers Internet über Studio Link zusammengedingst haben, hat das dumme Delays und doppelte Sachen gegeben. Hätte man das besser vorbereitet, TM, hätte man das sicher...
Hätte man mal machen sollen.
Ja, hätte man das sicher rausgekriegt vorher, ja. Aber so war das dann leider etwas suboptimal. Also sorry nochmal, heute sollte das alles wieder ein bisschen besser sein, weil heute sehen wir uns garantiert nicht.
Heute sind wir auf jeden Fall weiter entfernt, dann kann es nur besser werden, ja.
Genau. Von dem her muss ja alles gut sein. Außer das Hotel-WLAN hier bricht zusammen. Dann wäre halt.
Das darf natürlich nicht passieren.
Ja, aber ich glaube, die sind alle noch draußen unterwegs. Die in dieser pulsierenden Metropole Kopenhagen hier, in der ich gerade verweile, sind noch viele Leute draußen. Die sind noch nicht im Hotelzimmer, wie ich jetzt hier. Ja. Gut. Kommen wir wieder zu den Toten der Woche, oder? Oder habt ihr noch was zu Xenim zu sagen?
Ich glaube, das ist traurig genug.
Das ist traurig genug, ja.
Wir haben keine anderen Toten.
Doch, wir haben noch was, Lykos? Nee.
Ah, so. Erzähl doch mal, Felix, erzähl doch mal, was gestorben ist.
Ich habe hier gesehen, dieses Lykos-Mail, was auch immer das, was auch immer das ist.
Lykos. Oh Mann, das ist einfach
die Älteren
so
von euch werden sich erinnern, wie man das ausspricht, aber diese junge Generation.
Felix, durftest du wirklich nie diese Fernsehwerbung sehen?
Nein, natürlich nicht.
Für dieses Lyko-S wurde sogar mal mit einem schönen,
Hund
zahmen,
ja,
knuddeligen Hund geworben.
Der war nicht knuddelig.
Das, warum nicht?
Der war schwarz und groß.
Ja, richtig
ein schön Labrador war es.
Da hat man was, wo man sich reinkuscheln kann.
Ein schwarzer Labrador.
Aber der ist nicht... Genau. Dieses Lyko-S ist keine neue Linux-Distribution.
Was? Das ist ja Betrug.
Und auch keine alte Linux-Distribution.
Ja. Vielleicht sollte man jetzt, wo Lyko-S quasi down geht, wo einfach den Namen claimen für eine Linux-Distribution. Die nichts anderes macht, außer diesen E-Mail-Server wieder hosten. Und dann kannst du sagen, dass du Lyko-S haben.
Also erzählt mal, was hat denn dieses Lyko-S genau? Was war denn das?
Also das Ding heißt...
Und warum war das gut?
Das haben wir nie gesagt. Also erstens heißt das Ding Lykos. Ja,
Lykos.
Und nicht Lyko-S. War auch ein komisches Konstrukt. Dann gab es irgendwie diesen Europe-Branch. Ich glaube, der war irgendwie ein Joint Venture mit der Bertelsmann hing da irgendwie drin. Und die gibt's oder gibt's auch immer noch. Und dann gab's irgendwie den amerikanischen Teil. Also ja, und die haben, ja, dann haben die nicht auch Suchmaschinen gemacht und so. Die haben eigentlich, war das so.
Ich glaube, Lykos war auch eine Suchmaschine.
Ja, ja. War so ein Internetportal. Also früher ist man ja über Portale ins Internet gegangen.
Das geht
schon. Leute später kennen vielleicht noch T-Online oder so. Meistens hast du dann. Hattest du auch so ein Webverzeichnis, ja, du bist halt auf die Webseite gegangen und konntest dich dann da so durchhangeln ins Internet hinein, bis dann Google irgendwann mal kam, alles auf so eine Suchleiste reduziert hat und gesagt hat, den ganzen anderen Scheiß brauchen wir nicht mehr. Hier findet er sowieso alles, ja, dieses mit den News und dieses Webverzeichnis und Suchmaschine.
Niemand braucht
es. Braucht man alles nicht. Wir machen das jetzt alles nur noch mit einem Suchschlitz und alles andere lassen wir erstmal fallen. Und die haben unter anderem, hat Lykos auch E-Mail-Hosting betrieben, also ein Freemailer wie gmx, web.de und der wird jetzt abgeschalten. Beziehungsweise
Mann, der... Was war der Grund?
Lohnt sich nicht mehr.
Lohnt sich nicht? Keiner will dieses E-Mail-Ding mehr machen.
E-Mail braucht keiner mehr. Nee, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich ja, kostet es halt so viel und ich glaube... Ja, also doch, wenn du es behalten willst, musst du halt Geld bezahlen jetzt ab in 2 Wochen.
Ah, okay, das heißt, es gibt es noch, aber kein Free.
Genau.
Ah, okay, alles klar.
Also kannst gegen Geld machen sie das schon noch, aber wer will das also schon?
Größere Scheine.
Wer will das schon haben? Also kommt immer darauf an, wenn es wirklich gut gemacht ist und nicht so viel kostet, dann kann ich das schon nachverstehen, aber was ist das? $5 im Monat finde ich jetzt fast ein bisschen viel. Also
für E-Mail, wie viel Megabyte kriegst du da? 250?
5 Gigabyte.
Oh Mann, ey. Ja. 5 Gigabyte hatte Google schon seit irgendwie Anbeginn der Zeit oder so.
Ja, also ich verkaufe ja auch so Mail-Zeug. Wir verkaufen das für 1 Euro im Monat und du hast aber dann auch gleichzeitig noch eine Nextcloud mit dabei und ein XMPP.
Oh, hast du sogar eine Nextcloud dabei? Erzähl mir mehr.
Genau. Und XMPP
wird ja auch automatisch geupdatet.
Ja, natürlich. Immer alles.
Hoho, sogar mit Enterprise Service. Ja. Also Leute, die jetzt eine Nextcloud und E-Mail haben wollen, die können sich mal an den Ingo wenden. Genau.
Werbung, ja, genau. Also da finde ich dann 5 Dollar schon wieder ein bisschen viel dafür.
Ja, im Gegensatz zu deinem Service ist es natürlich übertrieben. So, genug. Ja, okay.
Wobei, wenn du das ja jährlich zahlst, steht da, zahlst du irgendwie 20 US-Dollar oder 50 für 3 Jahre.
Ja, dann geht's schon wieder, ja.
3 Jahre.
Das ist eigentlich schon so, ja. Kann man, glaube ich, schon mal bringen.
Ja, klar, aber...
Für 5 Gigabyte Speicherplatz. 5 Gigabyte!
Verrückt.
Die meisten Leute brauchen tatsächlich nicht so viel Gigabyte. Also ich meine, mein Mailpostfach ist 20 Gigabyte groß, aber ist auch erstens, weil ich nicht aufräume und zweitens, weil ich einfach selber hoste und den Platz habe. Ja, also ich glaube, wenn man gezwungen ist, da ein bisschen hauszuhalten, dann würde man das auch hinkriegen. Ja. Man muss ja nicht alles aufheben.
Man kann die Dinge ja auch rausziehen. Man muss die ja nicht unbedingt in seinem aktiven.
Natürlich.
Also,
ich will die
du willst
alle
durchsuchen. Du willst ja, sie genau. da haben, wo du suchst. Du willst nicht dann in 3 Quellen suchen.
Ja, aber willst du auf deinem, also auf meinem Handy oder so, suche ich ja keine.
Na
Mail.
Klar.
Wenn du das machst, dafür, ist okay.
Dafür hat der IMAP-Server ein Interface, wo du eben nicht das Handy nimmst zum Suchen, sondern der Search-Request an den Server geht und der sucht.
Ja, aber auf meinem popling kleinen Handyscreen suche ich doch nicht irgendwelche E-Mails von vor 3 Jahren.
Nein, eben, das macht ja die Software für dich. Du findest auf deinem Handy. Du findest nur. Suchen tut der Server für dich.
Ja, okay.
Dauert
eine Weile. Ist absolut kein Use Case, den ich habe. Aber ja.
Ist ja nicht. Trotzdem will ich nicht meine E-Mails irgendwo. Also ich meine, wir haben ja nicht mal 1998, ne? Wo man noch irgendwie E-Mails rausziehen musste oder sie per Pop abgeholt hat.
Ja, zusammenreißen, nicht singen,
Ja, tut mir leid, dieser Lycos-Spot ist halt auch von 1998. Also wer da den Link anklickt, kann den auch mal angucken hier mit dem Hund und so.
War schon eine spannende Zeit.
War total eine spannende Zeit. Genau, also ich will alle meine E-Mails auf dem IMAP-Server haben und nicht verteilt irgendwo. Also wenn sie da runterkommen, dann kann man sie auch löschen, weil... Nee, tut mir leid, ich archiviere die nicht irgendwo anders. Also, ja, in den 90ern hat man das so gemacht, aber jetzt nicht mehr.
Ja, also ich weiß nicht, ich mache das ja auch nicht. Meine E-Mail-Postfächer sind ja auch alle genug groß, aber ich suche halt auch nicht auf dem Handy. Also wenn, dann suche ich halt hier auf dem Desktop-Client und da können sie ja eigentlich auch irgendwo anders liegen.
Ja gut, aber ich habe 5 Desktop-Clients und nur. Also ich meine...
Ja, das
hat sich verteilen gelassen.
Ja, genau. Auf
deine 5 Desktop-Clients.
Also, war jetzt übertrieben, aber es ist tatsächlich 4 Rechner, die ich regelmäßig tatsächlich verwende. Ja. Da ist überall der Mail-Client installiert.
Kann mal wohl.
Ja, ist, wenn man kein Zuhause hat und so, ne, dann.
Ja, traurig.
Voll schade.
Ist das halt so. Ja. Gut.
Tja. Was auch traurig ist, wir sind immer noch bei den Toten der Woche, ist Avicii ist gestorben.
Wer? Was?
Kennt ihr den?
Ich kenne Davici, aber Da Vinci, aber der ist schon lange tot.
Der ist länger schon tot, ja.
Ja. Wer ist Avicii?
Das ist ein Musiker gewesen, oder?
Oder was?
Ja, der hat, was war der? DJ?
Ja.
Hat so Musik gemacht, so Dinge mit was Musik.
Ist das bekannteste von ihm?
Was ist das bekannteste?
Also der Name
vielleicht
sagt mir
Wake Me Up.
Genau, ich wollte gerade sagen, der Name sagt irgendwie nie einem oder sagt vielen Leuten nichts. Musik von dem hat man aber tatsächlich schon mal gehört. Aber es ist echt so, wer, was, Name, hä? Noch nichts von gehört. Ja.
Ja.
Ja, traurig.
Der hat ein, ist echt voll traurig, weil der hat sehr gute Musik gemacht, eigentlich. Finde ich zumindest. Sowieso immer Geschmackssache. Dieses Musikding, aber ja,
aber
ist schade. Und er war irgendwie 28 oder so, und das halt
Depression und umgebracht. Wohl Selbstmord.
Ich glaube, er hat sich selber umgebracht.
Das ist halt echt shit.
Schade. Ja. Tja.
Noch was, was auch
echt voll tragisch.
Tragisch ist. Mini-Me von Austin Powers.
Der ist auch tot.
Der heißt. Ah. Der ist auch gestorben. Alle guten Leute, ja. Vernet Troyer oder Vernet Troyer, sorry. Der ist auch gestorben und der war echt lustig. Und deswegen, der hatte auch wohl auch Depression. Und ich sag's dir, wir haben alle Krankheiten besiegt, bis auf die eine große. Okay. Oder die. Krebs ist auch relativ weit schon fortgeschritten. Es ist nicht mehr quasi ein Todesurteil. Aber Depressionen sind halt einfach so eine Sache, die sind halt shit. Kannst zwar schon Drogen gegennehmen, aber das macht dich halt dann anders fertig, ja. Fucked up.
Ja.
Aber
ja, noch das was? Mit dem menschlichen Gehirn, das ist schon ein bisschen, schon echt schwierig.
Das
kann man nicht so einfach fixen.
Das ja. ist, speziell jetzt in der modernen Welt, wo alles vernetzt ist, wo man alles immer sieht, wo man dann vielleicht nicht nur die, nicht mehr die traurigen Sachen von anderen Leuten sieht, sondern nur noch die guten Sachen und dann bei sich schaut und sagt so, fuck.
Ja gut, das
und, ist, und dieses ganze soziale Medien hilft da ja auch nicht mit dabei.
Nee, na gut, die meisten,
okay, egal.
Meisten Leute präsentieren sich ja nur von ihrem besten Seite.
Ja,
das natürlich. Das muss man sich halt bewusst machen, dass das Selbstinszenierungsplattformen sind und kein Widerspiegel dessen, was wirklich da ist.
Ja, wenn man das dann natürlich so nimmt, quasi als, okay, andere Leben sehen so aus und meins nicht, dann ist es natürlich ein großes Problem.
Ja, zumal so. Der menschliche Geist ja eh dazu neigt, eher immer bei den anderen nur das Gute zu sehen, bei sich selbst nicht unbedingt. Und dann schlägt das dadurch verstärkt noch schneller um. Also lieber kein Facebook nutzen.
Zum Beispiel.
Oder wenn nicht, dann nur positive Sachen posten.
Oder nur, genau, nur, weiß nicht, gibt es so ein
Facebook nur positive Sachen?
Also anders positiv, sondern halt so, weiß ich nicht.
Mastodon.
Ja, da hast du auf jeden Fall keine Freunde. Das kannst du nicht. Das kannst du nur alleine masturbieren. Ne? Das ist jetzt auch irgendwie traurig, ist aber auch ein bisschen lustig. Und dann ist wieder in Ordnung, glaube ich. Vielleicht findest du da ja neue Freunde, die auch alleine sind. Und dann könnt ihr ja zusammen alleine sein. Ja. Die Frage ist, dann ist man noch alleine oder nicht? Noch was anderes, was gestorben ist.
Ja.
Das Neon-Magazin. Die Printausgabe.
Jupp.
Das heißt,
tja,
das war dieses junge Leserheft vom Stern. Weiß ich nicht genau, wo die mit dazu gehört haben.
Keine
auf jeden Fall
junge Erwachsene mehr. Ja, Stern.
Nix.
Oder, ja, Stern. Nee. Stern oder Spiegel.
Ja. Ja. Nee, Stern. Ja. Da ist ein Stern drauf, also gehe ich mal davon aus, dass das...
Ja, dann liegt es nah.
Ja.
Ich denke, das habe ich jetzt auch geraten, muss ich sagen.
Genau. Aber da fährt doch der Joko Klaas, Joko Winterscheidt.
Das ist einer von den, also es sind zwei.
Joko Klaas.
Joko Klaas.
Joko Klaas hat irgendwie so eine Zeitung jetzt. Aber ich weder mit dem einen noch.
Der Joko Klaas.
Weder mit den einen noch den anderen kann ich irgendwie was anfangen, deswegen, keine Ahnung. Ja.
Sind ja auch beide gleich, oder? Ist einfach gleich Person eigentlich. Das ist so wie Austin Powers, einfach der spielt einfach alle Charaktere außer Minimi.
Okay, ist das jetzt schlimm? Hat die jemand gelesen? War das irgendwie wichtig?
Bestimmt.
Also es gibt jetzt nur noch die digitale Ausgabe.
Ist okay, und, reicht ja. Also
weiß nicht, liest jemand so digitale Zeitung?
Nein,
aber liest du analoge Zeitung? Also, ich meine,
Periodikum.
Ja.
Jetzt mal ehrlich, liest du analoge Zeitung?
Ja.
Du
ja.
In der Zeitung, wenn die in der Bahn liegen würde, neben mir, würdest du mir überlegen.
Ja, genau. Dann, aber sonst?
Aber ja, wenn neben mir ein USB-Stick liegen würde, den würde ich nie nehmen.
Lest nee, aus Zeitung.
Um Gottes Willen. Solltest du nicht tun, außer mit einem USB-Kondom. Also.
Eben, also lest ihr noch Zeitschriften?
Ach, Zeitschriften?
Zeitschriften.
Nee, aber Zeitung.
Nee, also Zeitung lese ich nicht. Und Zeitschriften lese ich tatsächlich, die CT blätter ich durch und das Linux-Magazin.
Ja,
das Wobei ich Magazin.
Auch beide auch tatsächlich online habe und auch die PDF bzw. Online-Ausgabe, weil ich jetzt zum Beispiel, die CT kam gerade raus und ich war schon so eine Woche nicht da, wo die CT ist, also kann ich sie auch auf dem Handy lesen.
Genau, dafür bin ich auch froh um die Digitalausgabe, aber ansonsten blätter ich sie lieber immer noch in Papier durch. Das ist zum
Blättern ist besser einfach.
Ja, zum Durchgehen.
Ja, aber so News, also gerade das, was in der Zeitung steht, also was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich so eine Sonntagszeitung zu haben, aber habe ich nicht und für alle anderen Tage
Sonntagszeit
lohnt sich's einfach nicht. Na, Sonntag, Samstag, Sonntag hast du halt noch Zeit, da könnte ich mich auch mal eine Stunde hinsetzen und könnte mal auch die interessanteren Teile in der Zeitung durchlesen, weil es bringt nichts, die ersten zwei Seiten zu lesen. Das kann ich halt auch auf allen Newsseiten auf diesem Planeten machen. Interessant sind halt die recherchierteren Artikel und für die habe ich im normalen Alltag einfach keine Zeit. Ja, also deswegen brauche ich nicht täglich eine Zeitung haben, weil das passt einfach nicht. Ja, da ist der Arbeitsweg ist nicht lang genug und abends habe ich auch andere Sachen zu tun. Ja, da Podcasten zum Beispiel. Da setze ich mich jetzt auch nicht hin und lese noch Zeitung. Irgendwie passt es nicht. Von dem her wäre höchstens so Samstag, Sonntag mal die Zeit und vielleicht mache ich das in 5 Jahren mal. Aber jetzt ist gerade nicht.
Wenn du alt bist, meinst
ja,
du?
Ja, genau.
Alles klar.
Also ich habe ja eine Sonntagszeitung. Kann ich sehr empfehlen. Lohnt sich schon.
Was für eine?
Was habe ich denn? NZZ. Ja,
das hätte ich jetzt auch geraten.
Die neue Zürcher das ist Zeitung.
Die einzige Schweizer Zeitung, die ich kenne, von daher. Ja.
Und das halt, ja, Sonntagszeitung ist halt so, ist schon so ein bisschen unaufgeregter und so, weil sie halt nicht so auf das ist heute gerade passiert vorher, sondern mehr so Berichte über Dinge und genau wie es der Ingo gesagt hat, am Wochenende hast du halt auch mal Zeit, Sonntagmorgen beim Frühstück dich hinzusetzen und irgendwie eine Stunde zu frühstücken und irgendwie Zeitung zu lesen.
Genau, und da nehme ich dann halt die CT, ja, setze ich mir mit meinem Kaffee hin und gucke den Kindern beim Spielen zu und hoffe, dass ich die Stunde Zeit habe, mal durch die Zeitschrift zu blättern. Und ja, dafür habe ich noch eine Zeitung. Aber so viele Zeitungen, wie es gibt, ja, und dann steht man halt manchmal auf irgendeinem Bahnhof und denkt, ach, jetzt für die nächsten 7 Stunden Bahnfahrt bräuchte man auch nochmal was, dann nimmt man sich vielleicht nochmal was mit, aber es wäre jetzt auch nichts, was ich dann regelmäßig abonnieren würde. Von daher.
Also wenn ich so eine Bahnfahrt von 7 Stunden habe, dann habe ich eigentlich immer was dabei, also Computer oder, und dort halt Medien drauf, weil, ja, also ich fahre nicht so spontan 7 Stunden Bahn, muss ich sagen.
Nicht?
Aber ja. Ingo, du vielleicht?
Ich bin gestern 13 Stunden Bahn gefahren.
Ja. Warum? Also, du bist quasi zweimal durch Deutschland gefahren oder einmal sehr lang durch Deutschland gefahren?
Ich bin einmal quer durch Deutschland gefahren, hab kurz in Flensburg Stopp gemacht und bin da einfach weitergefahren nach Kopenhagen und ja.
Also, durch Deutschland und weiter.
Und weiter, ja. Wie gesagt, Flensburg ist ja dann schon
Freunde.
Einfach, ist ja schon vorbei, dann quasi Deutschland. Weil da geht's ja nicht. Also wirklich fast komplett durch, von Stuttgart nach Flensburg und dann weiter. Und da dann hier auch irgendwie lauter Baustellen sind, dauert das irgendwie alles ein bisschen länger. Weil normalerweise würde man nach Kopenhagen ja Vogelfluglinie fahren, also das, da würde es ja mit dem Zug quasi verschifft werden, aber da bauen sie gerade irgendwo auf der dänischen Seite und deswegen musste es quasi außenrum über Flensburg dann da so, ja. War aber interessant, also überhaupt Bahn.
Interessant.
Ja, mein privates Hobby ist ja, also manche Leute lesen Zeitungen, andere Leute wollen einfach alle Bahnstrecken in Deutschland mal fahren und ich mache jetzt auch Fotos von Bahnhöfen hier, wir haben ja schon öfter mal über dieses nette Projekt Deutschlands Bahnhöfe geredet. Ich habe jetzt auch ein Foto habe ich schon drin und ich habe schon noch ein zweites gemacht.
Geil.
Ja, gut, gell? Da steht man dann auf irgendwelchen Bahnhöfen und denkt, ja, der ist jetzt noch nicht drin, mal schnell rausspringen Ja, ich habe 5 Minuten Zeit, da fährt der nächste, da fährt der Anschlusszug. Hat tatsächlich geklappt. Habe ich einen Bahnhof fotografiert und jetzt vor 3 Tagen noch einen zweiten schon. Ja, also wer da gerne noch mitmachen will oder mal sich die Bahnhöfe von Deutschland angucken will, deutschlands-bahnhöfe.de oder so, hatten wir vor
70% haben sie schon.
Vor ein paar Sendungen hatten wir da schon mal drüber geredet. Genau.
Lustig, dass in Sachsen quasi nichts ist. Ja, also da sind irgendwie, da gibt es einen Bereich irgendwie, das sind einfach 0%.
Ja, und dafür ist Brandenburg halt zu 95% drin. Das ist halt, da wo ich lang fahre ständig, die sind alle schon drin gewesen. Das ist schon ein bisschen gemein sozusagen. Aber hier
also in 95% würde ich sagen, noch mehr. Also
ja,
viel mehr noch.
Ja, also es sind irgendwie noch 7, 8, 9 Bahnhöfe sind, glaube ich, in Brandenburg, die nicht, naja, vielleicht ein paar mehr. Da sind es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und da oben sind es auch nochmal 16, 17, also 18, 19, 20, 21, 22 oder sowas. Ich glaube 22 in Brandenburg, die noch nicht fotografiert, 23 sehe ich noch. 23 ungefähr, die in Brandenburg jetzt noch nicht fotografiert worden sind. Von den, keine Ahnung, 400 oder so.
Ja.
Die es so gibt, Berlin, Brandenburg. Ja. Baden-Württemberg sieht nicht ganz so gut aus, aber wie gesagt, ich bin dran.
Ach, wunderbar.
Ja, ich bin dran, ja. Genau. Gut. Und Bahnfahren, gerade hier in Kopenhagen, ist die Bahnen fahren ja alle ohne Führer. Wir hatten ja gerade schon den Führerstand in der Vorbesprechung. Die fahren einfach alle automatisch. Das fand ich schon, oder finde ich.
Welche?
Die U-Bahn? Die Metro, U-Bahn, S-Bahn. Die fahren komplett ohne Fahrer. Ohne Führer.
Cool.
Ja. Ist.
Wunderbar.
Also, du gehst runter zum Bahnhof oder manche sind auch oben. Dann ist erstmal alles so verrammelt und verriegelt und dann kommt da automatisch die Bahn reingefahren und dann gehen sowohl die Türen der Bahn auf, als auch beim Bahnsteig quasi die Türen. Und dann gehst du da durch und dann fährt die weiter und hält dann wieder automatisch an der nächsten Station. Und also es kann halt auch nicht sein, also du müsstest dich schon echt anstrengen, dass du darüber rübergeklettert kommst. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo sie dich vor die Bahn schmeißen können, weil da ist einfach was davor. Ja, und dann fährt die da einfach ein und fährt weiter. Und das, fand ich sehr interessant. So, die IC-Züge, die waren ein bisschen, gab zwar was zu trinken und auch Kaffee in der ersten Klasse, aber war ein bisschen altbacken. Also da sind unsere ICEs schon ein bisschen und auch unsere IC2s ein bisschen schicker. Aber ja. Aber trotzdem war Bahnfahren auch interessant. Was mich ein bisschen genervt hat, war natürlich, dass sie Passkontrollen machen. Und ich denke, wir haben noch Europa, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Ja, stand der Zug da erstmal irgendwie 7, 8 Minuten rum, dass sie da Leute durchgejagt haben und dann erstmal die Ausweise kontrolliert haben. Das fand ich, das könnten wir wieder abschaffen. Oder?
Die Sache ist, das wäre noch nicht mal im Flugzeug passiert, ja.
Weiß ich nicht.
Wenn du Online-Check-In machst, ist ja Europa.
Aber da stehen sie auch manchmal dann am landenden Flughafen und kontrollieren noch.
Am landenden Flughafen?
Ja, also Dänemark.
Flughafen, da wo du landest, da wo du aus dem Flugzeug rauskletterst, kontrollieren sie sich dann bei der Einreise.
Also Dänemark ist halt gerade so interessant, ist halt gerade so streng. Also die haben halt, sagen wir so, rechte Regierung und die fürchten sich für Flüchtlinge und kontrollieren deswegen. Also ungefähr so wie Bayern.
Genau, warten mal ab. Das ist die fahren da ja gerade hoch und wenn wir nicht aufpassen, dehnt sich das auf Bundesebene aus.
Ja, aber
aufhören.
Sonst, also ich bin hier nicht weit weg von dieser kleinen Meerjungfrau, die da irgendwie im Wasser sitzt, ne? Muss ich mal nice. Vielleicht kann ich Samstag da nochmal vorbeigehen, weil sonst ist natürlich immer nur Hotel, Konferenz. Ja. Genau. Gut.
Auf was für eine Konferenz bist du da genau?
Das ist die CubeCon und Cloud Native Con Europe.
Bullshit. Das war kein Bullshit, Benko.
Sorry. Du hast trotzdem gewonnen.
Genau, genau.
Yes.
Genau, es geht um, ja, also KubeCon, Kubernetes und alles, was mit Cloud Native zu tun hat. Also Prometheus, Fluentd, Rocket, Containerd, CNI, Core DNS, Linkerd, so die ganzen Sachen.
Ja. Alle guten Sachen quasi.
Und DigitalOcean hat da ein Kubernetes-Produkt vorgestellt?
Wer, was, wo, wie, was?
DigitalOcean.
DigitalOcean. DigitalOcean ist auf jeden Fall Sponsor. Ich habe die gesehen heute, ja.
Ja, genau. Die haben heute waren was heute vorgestellt. In den Medien damit, dass sie ein Kubernetes-Produkt vorgestellt haben.
Ja, alle
machen. Wo sie quasi Kubernetes. Ja,
alle machen Kubernetes.
Auch die jetzt, genau.
Ja, alle machen Kubernetes-Distribution. Auch Rancher 2.0 ist, glaube ich, jetzt gerade vorher was Beta. Ich glaube, es ist der Release rausgekommen. Auch die setzen jetzt komplett auf Kubernetes. Also von diesen ganzen Orchestrierungstools hat Kubernetes gewonnen. Also es ist einfach so. Alles andere muss man sich nicht mehr angucken heutzutage. Wenn du irgendwas mit Container-Orchestrierung machen willst, dann nimmst du Kubernetes.
Ja.
Genau, ganz, ja, aber am liebsten
super
ein Produkt,
passend,
dass das integriert.
Also. Ja, super passend, der XKCD dazu zu Containers. Wunderbar passend und ich kann das so nachvollziehen. Einfach, genau. Ja, ich glaube, man muss ihn durchlesen. Ich kann ihn jetzt nicht erklären. Aber es ist wunderschön. Wunderschön. Am Ende geht es quasi darum, dass es einfach ist, anstatt auf einem Tablet zwei Applikationen laufen zu lassen, zwei größere Telefone zu nehmen und die zusammenzukleben. Und das ist quasi Software Enlightenment. Wenn du einen siehst, dass es quasi einfacher ist, zwei Sachen zusammenzukleben, die du nicht verstehst, anstatt eine Sache richtig zu machen. Ja. Und das ist Container.
Apropos, wo wir gerade bei Kubernetes-Distributionen waren, es gibt eine nette Website, diese Cloud-Native Landscape sozusagen unter L.CNCF, also für Cloud Native Computing Foundation, habe ich verlinkt. Da kann man ja sich mal die Projekte angucken, die sowohl in der, von der Cloud Native Foundation sind, als auch überhaupt alle Dinge, die da, die in diese Cloud Native Infrastruktur so reinspielen. Und dann kann man hier so Filter drüber legen, ist es jetzt Open Source oder nicht, und dann gibt es auch irgendwo so eine nette Map, also da gibt es alle möglichen Projekte und wenn man sich irgendwie so ein Cluster Schüssel zusammenbauen will, gucken, was, egal ob das jetzt Monitoring ist, ob das Netzwerk ist, was auch immer damit reinspielt, ob das eine ganze, wie gesagt, Kubernetes-Distribution ist, die alles eh schon für dich macht, oder halt die ganzen Einzelteile, kann man sich hier mal durchgucken, wer da alles mit dabei ist, wer da alles mit reinspielt und welche Dienste man dann eventuell benutzen will, benutzen kann. Wie gesagt, ein paar sind die Cloud Native Computing Foundation, die gehört ja zur Linux Foundation oder ist eine, weiß ich nicht, Tochtergesellschaft, Tochter Foundation, wie auch immer man das dann nennt. Also die gehören zur Linux Foundation und kümmern sich halt so um verschiedene Projekte, die in diese Landschaft mit reinspielen. Ich werde morgen meinen großen Interview-Marathon sozusagen haben und da mir auch mal jemand von dieser Foundation schnappen und mir mal erklären lassen, wie, was das ist, was die machen. Auch Kubernetes ist ja jetzt gerade einer der ersten Graduates, also die sind ja jetzt gerade sozusagen aus, funktioniert so ähnlich wie die Apache Foundation. Also gibt Incubator-Projects und dann kommt die dann irgendwann mal da raus.
Graveyard.
So. Genau. Komm entweder auf den Graveyard oder machen Walking Dead oder so, ne? Ja. Und Kubernetes ist jetzt so der Erste, der da ja die Klasse 2018 verlassen hat und hier jetzt als volles Projekt gelten darf sozusagen.
Ja. Ja, was die Cloud Native Computing Foundation auch macht, abgesehen davon, dass sie da so ein ganz gutes Verzeichnis der ganzen Player hat, dass sie nette Infografiken zusammenstellen. Also es gibt so eine Cloud Native Trail Map, ja, zum Beispiel.
Genau, die habe ich.
Ein Poster, ja, wo man wo aufgezeichnet ist der Pfad hin zur Cloud Native Computing letztendlich, also das, was man alles tun müsste, um wirklich davon sprechen zu können, wir machen es in allen Belangen. Und da ist eben der erste Schritt Containerization, dass man erstmal sich darum kümmern muss, dass seine Software in Container verpackt wird und im Kontext von Containern läuft. Dann der zweite Schritt, dass man das in eine CI, Continuous Integration oder Continuous Delivery CD Umgebung richtig automatisiert.
Wobei da viele darüber diskutieren, ob man die zwei Schritte nicht tauschen müsste. Aber sei es drum, also gerade.
Nein, wieso tauschen? Ich kann nicht delivern, bevor ich integriert habe.
Ja, aber dass halt Continuous Integration wesentlich wichtiger ist als das
die Containerization.
Ja.
Das ist richtig. Ach, die beiden Schritte meinst du?
Ja.
Ja, da stimme ich zu. Ich dachte jetzt CI/CD.
Nein, da stimme ich zu.
Das CI-Thema ist eigentlich auch älter als Containerization.
Genau. Und es bringt den Leuten halt wesentlich mehr. Aber es kann halt sein, dass du vielleicht eine CI aufsetzt und dann merkst, nee, du musst es halt doch alles anders machen und dann rufst du alles wieder auseinander. Wahrscheinlich haben sie sich deswegen dafür entschieden, Containerization zuerst zu nehmen. Aber
es kommt eben auch auf den Blickwinkel an, weil die Containerization bringt dir im Setup, im Projekt-Setup auch direkt was. Das heißt, Leute onboarden ins Team, die Developer-Tasks oder insgesamt die ganzen Engineering-Tasks zu unterstützen. Dabei bringt dir Containerization sehr, sehr viel, was denn eine CI nicht unbedingt so schnell liefert. Aber es kommt auf den Blickpunkt an, weil auf der anderen Seite eine CI gibt dir eben schnelles Feedback, unabhängig von deiner Entwicklermaschine, was auch sehr viel wert ist, um vorwärts zu kommen im Projekt. Von daher, ja, valide Diskussion. Vielleicht sollte man das
ja
gleich aufsetzen.
Ja, ja. Aber es ist eine schöne Infografik. Haben sie hier auch als Handout, also ich habe das auch gerade als Handout sozusagen vorliegen. Ist halt auch unter dieser Domain zu finden, die ich gerade schon gesagt habe, oder die verlinkt ist bei uns. Zeigt vor allem die Projekte, oder wolltest du jetzt noch alle durchgehen? Nee, oder?
So. Nee, ich wollte das anreißen, um neugierig zu machen.
Genau, also da findet man vor allem halt die Projekte, die halt unter dem Umbrella, also Regenschirm, oder unter dem Dach, in Deutschland würde man sagen, unter dem Dach der Cloud Native Foundation sind hier natürlich vor allem verlinkt, aber es gibt, wie es halt auch so bei Open Source und so der Fall ist, ja nicht nur eine Sache, die ein Problem löst, selbst innerhalb der Cloud Native Foundation hier gibt es ja mehrere Containerlösungen zum Beispiel. Apropos Containerlösung, ich habe auch noch eine neue Containerlösung gefunden, die ich bisher noch nicht kannte, die mir heute zum ersten Mal begegnet ist sozusagen, die heißt Kata. Kannte ich bisher auch nicht. Kommt irgendwie aus Clear Containers von Intel, IBM, Intel wahrscheinlich, und noch einem anderen Projekt und steht bei der OpenStack Foundation irgendwie mit dabei. Setzt wohl ein bisschen mehr auf Sicherheit. Fand ich interessant, dass es jetzt da auch noch schon wieder eine neue Containerlösung gibt, die man dann halt entweder in Kubernetes oder irgendwie anders verwenden kann.
Ja, das Interessante bei Kata ist, dass sie eigentlich mehr Richtung VM gehen. Also sie versuchen,
genau,
ja, eine VM zu bauen, die so schnell ist wie Container und darüber halt die Security von den VMs mitzubekommen. Ja. Das ist ganz interessant. Ja.
Interessant.
Aber wo du von Container Runtimes sprichst, heute hat Google ja auch GeoVisor open sourced. Stille. GeoVisor ist ja eben ein
Security Framework oder
Security von Google.
Genau.
Um Sandboxed Containers zu implementieren.
Genau, sie hatten eine Demo heute da.
Container sind Sandboxes.
Aber sie haben
ja die
Containers
daraus
noch mehr sandboxed.
Double sandboxed all the way einfach. Wunderschön. Okay, und wo sind die?
G-Wiser heißt das Ding. GG-Visor. Ja. Ja, habe ich gerade auch eine Demo gesehen. Ja, also.
Und wie machen Sie das?
Du hast quasi ein Independent Kernel zwischen deinem Host-Kernel und der Applikation, der nochmal filtert und so die ganzen System Calls dann entsprechend nur durch da nochmal dann eine Einschränkung macht. Also laut diesem einen Bild, was ich ja durch Zufall gerade gesehen habe. Jetzt hatte ich da irgendwie Namen
abbauen oder so. Der Ingo hat auch die Demo gesehen. Erzähl mal von der Demo.
Erzähl doch mal, genau.
Ja, aber ich kann da jetzt nichts zur Infrastruktur sagen. Also die haben halt kurz gedemot, dass einen Container, der halt gegen Dirty Cow, also den sie darüber angegriffen haben, dass er dann, wenn er unter diesem Projekt läuft, halt nicht mehr angreifbar ist. Ja? Also einmal Dirty Cow, die Vulnerability ausgenutzt und ja, ein Host-System verändert sozusagen. Und beim nächsten Mal, wenn es über GVisor läuft, hat er das halt alles abgeblockt und ist halt nichts passiert. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie sie da, was, wie es funktioniert.
Also die filtern System Calls von der Applikation.
Ja, leiten die dann wahrscheinlich irgendwie um.
Ja, die leiten dann quasi limitiert dann weiter.
Ja. Ah, ja. Genau.
Wunderschön. Wir haben noch einen neuen Toten, Emergency-Toten quasi. Und zwar Cambridge Analytica.
Was? Echt?
Oh nein.
Ja, die sind jetzt so insolvent gegangen.
Ach was.
So traurig, oder?
In dieser Minute gerade,
oder? Ich glaube, es reicht. Jetzt haben wir genug Trauer, genug Trauer gelassen hier.
Echt? Die sind insolvent?
Ja. Was hast du erwartet?
Ja, also.
Hast gedacht so, nee, die sind jetzt eigentlich cool. Gut raus, haben wir gezeigt, was sie können. Jetzt haben sie neue Aufträge, oder?
So kein
das ist gerade was passiert.
Keine Ahnung, wie viel Geld die hatten. Also ich meine, so, dass man so schnell.
Nicht genug.
Ja, scheinbar.
Ja. Aber ist ja auch schön. Dann sind die insolvent, das heißt, die können nochmal irgendwo gebailt werden oder so, Bailout bekommen vom Staat oder so und dann ist schon super.
Von Facebook.
Von Facebook, Bailout. Ihr nehmt halt dieses 200 Millionen oder so. Ist ja auch egal, wir haben es gerade in der Kaffeekasse gefunden. Ja, genau. Die sind auch tot. Schön, dann sind wir durch Kopenhagen CubeCon durch.
Ja.
Und hast du noch was Cooles zu erzählen?
Nee, also das waren jetzt so die wichtigen Sachen. Wie gesagt, ich habe morgen noch ein paar Interviews, kommen dann in Radio Tux. Also wer sich noch für das Thema interessiert, kann da gerne dann reinhören. Ja.
Wenn da auch jemand da ist, kann er dich natürlich auch drücken.
Auf jeden Fall, also falls jemand da ist und ich die Sendung hier vorher natürlich release, also wir haben, oder ich habe auch Stickers dabei, also falls jemand vorbeikommt, kriegt er gerne welche. Soll halt vorher kurz antwittern oder so.
Also, ja. Also der Lead-Name hat gesagt, die Firma Cambridge Analytica hat jetzt halt nicht mal so den guten Ruf, auch wenn die Cambridge im Namen haben, aber haben jetzt einfach eine neue Firma gegründet. Und deswegen ist es quasi Firma insolvent, kein Problem, einfach neue Firma. So schön.
Kann man machen.
Okay. Cambridge Analytica.
Gut. Dann kommen wir.
Was ist denn da mit den Zombies los?
Untoten, genau.
Oh, Untote. Habt ihr schon mal gehört von diesem ominösen Kommandozeilenspiel NetHack?
Ich hab's mal gespielt.
Ich glaube, alle haben es mal gespielt, ja. Oder? Außer sehr junge Leute.
Nee, gespielt habe ich das nicht, aber ich kenn's. So vom Namen und so.
Immerhin. Also das ist ja fast wie Spielen. Genau. Gibt es jetzt ein neues Minor Release, und zwar 361, davor 360. Das letzte Release war Dezember 2015. Haben jetzt ganz viele, also es ist eigentlich nur ein Patch-Release, aber die haben quasi schon gespoilert, dass es neue Releases geben wird und da werden noch mehr super tolle Dinge mit in das Spiel einfließen und die NetHack-Community gibt es noch. NetHack ist quasi so Kommandozeilen-Roguelike-Spiel, wo man dann ein Add-Zeichen ist oder so. Und das kann sich dann in einem ASCII-Dungeon bewegen und man kann Gegenstände einsammeln und Monster töten.
So gut.
Und
Aber es ist auch ein kleiner Hilferuf in diesem Announcement drin, ne?
Das ist korrekt.
The following ports will be dropped from the next major release unless someone comes forward to maintain them. Amiga, Atari, Macintosh Classic, BOS, OS2, 16-Bit MS-DOS, Floppy Disk Support for all Platforms.
Wahrscheinlich passt nicht mal auf die Floppy Disks drauf einfach.
Wer hat hier ein OS 2 mal installiert? Möchte, dass ich hier nicht.
Nee.
War das?
Und
wer war das?
Hat ein Amiga im Keller? Ich kann auch nicht.
Ich habe da zwei von noch.
Ja, also ich wüsste jetzt auch niemanden, der noch Amigas im Keller hätte.
Kann man das nicht in Docker-Container packen oder so? Keine Ahnung. Hört, man kann alles verdockern.
Ja, nee. Ist dann halt so.
Scheiße.
Sachen sterben aus.
Ach du Scheiße. Das ist nicht in Ordnung.
Das geht doch nicht.
Nee, man kann dann für immer nur noch die 6.3.1 spielen. Auf
kann man,
Plätzen.
Die Frage ist ja, gibt es einen React OS Port? Das sind jetzt mal die entscheidenden Fragen.
Ich denke, Windows Support ist noch da.
Nein, React.
Naja, wenn es Windows kann, dann...
Reactors?
Wenn es Windows,
ja,
kann...
Windows halt.
Wenn es Windows 98 kann, nee, Windows 2000 kann...
Wenn es 2000 kann, ja. Dann sollte das noch gut möglich sein. Und da gibt es ja noch Leute, die das interessieren. MS-DOS halt nicht mehr supported, aber
wie, ich
weil,
kann
nur weil es nicht supported, das heißt ja nicht, dass...
nicht spielen!
Das weiß ich nicht. MS-DOS steht hier. Müssen wir jetzt schauen. Von der Floppy Disk, also es, ja, das Problem ist quasi, wenn du dein FreeDOS gebootet hast von der Floppy Disk, dann brauchst du auch noch die Treiber für deine Festplatte oder so.
Ich weiß ja nicht. Und mein CD-ROM-Laufwerk und HiMemsys, oh Gott, ja. Mhm. Okay.
Genau. Deswegen, also es wird schwierig, aber wenn sich hier jemand findet, der NetHack auf seinem alten Müll spielen möchte, dann ist das quasi die Chance oder die der Hilferuf an euch, euch da einzubringen, wenn ihr schon immer mal ein Open-Source-Projekt supporten wolltet. Sehr schön. Macht das. Wunderbar, genau. Also ich finde es cool, neue Version und es geht weiter. Die haben irgendwie auch umgestellt, personaltechnisch, dass dort dass da neue Leute dabei sind und so. Schon cool. Wunderbar.
Dann kommen wir wieder zu traurigen Sachen. Weil Leute gehackt werden.
Ach Gott. Gehackt?
Naja.
Genau.
Zerhackt nicht.
Zerhackt, gehackt. Ja, wobei es sind ja nur Enterprise-User.
Oder was?
Es sind ja nur Enterprise-User.
Ah, da, pff, die und interessiert es, ja niemand.
Und es sind eigentlich auch nur die Enterprise-User, die es irgendwie falsch machen. Und zwar geht es darum, dass es wohl jetzt so einen Trojaner gibt, der es auf diese HP Enterprise ILO Dinge abgesehen hat, das sind so, wenn man halt so einen Server hat, dann hat es dann normalerweise halt so ein ILOT dabei.
Integrated Lights das Out. Das ist quasi,
ja, genau,
ein Strom-An- und Ausschalter per Software.
Okay. Genau. Und das kann man halt so über normalerweise dann halt Netzwerk machen. Das heißt, man geht dann halt irgendwie auf so eine Webseite, lädt sich da irgendein hässliches Java, Applet, irgendwas in seinem uralt IE runter und dann kann man da halt irgendwie im BIOS rumfrickeln, ohne dass man wirklich irgendwie zum Server hinlaufen muss und so. Mhm. Ist eigentlich voll gut. Ja, man sollte diese Dinger vielleicht einfach nicht ans Internet stecken.
Guter Plan.
Weil das ist halt irgendwie so ein ungewartetes OS, was du dann ans Internet steckst. Ist halt vielleicht nicht so schlau. Und jetzt hat jemand gemerkt, ja, ist halt auch nur so ein OS und so und kann man halt sich auch reinhacken. Hat da irgendwie so ein Trojaner geschrieben. Vielleicht, wenn ihr solche Dinge betreibt sie doch hinterm VPN oder so.
Ein guter Plan.
Ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee.
Ansonsten seid ihr dumm, so. Muss man jetzt auch mal
das
gedacht hab
ich jetzt,
haben.
Das habe ich jetzt nicht so gesagt, aber...
Ich habe das so... Ne, also der Felix hat es so gesagt.
Genau. Irgendein Felix hat das so gesagt. Ich widerspreche dem jetzt mal nicht. Genau.
Sehr schön. Okay.
Kommen wir zu erfreulicheren Sachen. Aircrack NG 1.2.
Aircrack, da gab es auch lange keine Updates mehr, oder?
Genau, die haben ewig lange keine Updates mehr gemacht und jetzt ist wieder mal so ein richtiges Release gekommen. Mhm. Und ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, wozu man Aircrack NG heute noch so braucht.
WP-Cracken immer noch, oder?
Ja, aber wie viele Wi-Fi sind halt noch WP? Ist halt irgendwie.
Alle alten.
Ja,
wenn du fast durch die Stadt läufst und jedes Mal einen Schnaps trinken musst, wenn du eins siehst, immer noch zu viele, als dass du da ankommst, wo du hinkommen möchtest.
Echt?
Ich denke auch, ja. Also du kannst damit auch WPA cracken, wenn die Passphrases zu einfach sind, glaube ich. Das. Also du kannst diesen Handshake quasi mitlesen, also WPA 1, ja. Shit, ich weiß nicht.
Ja, hier steht 1 und 2.
1 und 2, genau. Und du kannst diesen Handshake.
Genau, du musst die Handshakes haben. Wenn du ein Netzwerk versuchst zu cracken, wo keine Handshakes stattfinden, warte mal halt lange. Das ist ein bisschen blöd.
Genau,
aber du kannst das doch irgendwie. Ja, und du kannst ja irgendwie die Clients auch irgendwie einen Disconnect schicken und dann und dann verbinden sie sich und sie checken aber irgendwie nicht, dass das Disconnect halt nicht von.
Ja, also D-Out ist quasi nicht authentifiziert.
Das ist schon ein bisschen genau, dieses Command. Das geht.
Das ist echt schon super retarded einfach, ja, das muss man auch mal sagen.
Also so kannst du jedes WLAN auf diesem Planeten einfach flachlegen, wenn du einfach alle nur noch D-Outs schickst und sich kein Client mehr connecten kann. Das ist halt einfach mal so.
Ist halt ein bisschen schade.
Ein bisschen schade, ja, so kann man das auch sagen. Bisschen schade.
Bisschen dumm.
Gesundheit.
Und das letzte 1.1er Release war irgendwie, glaube ich, 2010 oder so. Das heißt halt so richtig lange her. Ja. Und es wird immer noch weiter gepflegt, das heißt, falls ihr mal irgendwie so ein altes Wi-Fi, euer eigenes natürlich, aufmachen müsst, weil ihr Passwort vergessen habt oder so.
Oder das vom Nachbarn und er euch fragt.
Wer das? Genau. Es geht immer noch, es wird immer noch aktiv gepflegt.
Coole Sache.
Finde ich cool.
Also ich finde es auch super. Was hat sich genau geändert? Irgendwie ist irgendwas cooler, besser geworden oder so?
Bestimmt. Also ich meine, sie haben 8 Jahre dran entwickelt. Also ich nehme schon an, dass was besser geworden ist.
Sie haben irgendwie.
Sie schreiben auch so.
3000.
Quality improved, ja. Ja,
3000 Zeilen Changelog oder so. 300. Jedenfalls 300. Viel passiert. Und das ist schön.
Genau. Ja. Das ist ein
wunderbar.
Ja, und irgendwie Speed Improvements und ja, halt so.
Schneller, weiter, besser quasi. So wie der Linux-Kernel
jedes. Besser, höher. Genau. Ja.
Wunderbar.
Sehr gut. Falls man das wieder mal braucht.
Wisst ihr jetzt, dass es neue Versionen gibt? Okay, Wikipedia.
Genau.
Wikipedia, Link.
Wikipedia. Wikipedia Link Preview. Habt ihr gewusst, dass Wikipedia ein Link Preview hat? Ich weiß nicht genau, ob ich das letzte Mal schon angesprochen habe. Wikipedia. Geh auf irgendeinen Wikipedia-Artikel und dann geh über diese Verlinkung und dann kriegst du quasi so eine Vorschau davon. Und das ist super nice. Und dieses Feature gibt es seit nicht so lange jetzt. Und der Artikel beschreibt so ein bisschen, wie die es aufgesetzt haben, was die Schwierigkeiten waren, was quasi ein bisschen tricky war. Aber ich fand es einfach nur cool, dass es das gibt. Ja. Du hast zum Beispiel hier irgendwie einen Artikel über Zeitreisen und dann steht hier, als Zeitreise bezeichnet man Physik, Science Fiction, Bewegung in der Zeit. Wunderbar. Und
cool. Gibt auch immer ein Bild
dazu. Ich finde es sehr, sehr cool.
Also zu nehmen
manchmal, also in den meisten Fällen ab und zu. Das war auch eine von den tricky Sachen. Welches Bild nimmst du von dem Artikel? Ja. Wenn du quasi es automatisch generieren willst. So,
Das Richtige?
Das Richtige, genau. Aber welches ist das Richtige? Ist nicht so einfach.
Nicht so einfach.
Aber das ist, genau, das ist mal den Artikel, den ich verlinken wollte, dass dieses Auto, diese Vorschau jetzt bei Wikipedia gibt und die haben auch irgendwie jetzt nach relativ kurzer Zeit schon ziemlich viele 1000 Hits auf ihre API pro Sekunde. Das heißt, wird von den Leuten benutzt und jetzt, wo ihr das wisst, könnt ihr es auch benutzen. Oder vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Mir ist echt erst durch den Artikel aufgefallen, dass das gibt. 20.04.
Ja.
Setting. Cool. Sehr schön. Wunderbar.
Okay, dann.
Was haben wir hier noch?
Kalenderabweichung.
Hach. Das ist noch was Schönes, ja? Also, es gibt ja den gregorianischen Kalender.
Ja. Und ja? Den julianischen.
Und genau, davor gab es den julianischen Kalender. Ja. Und der Pope Gregory der 13. hat zwar gesagt, der julianische Kalender ist scheiße, ja. Wir machen das anders. Und zwar, wir berechnen das Leap Year anders. Wie heißt das? Wie heißt das auf Deutsch?
Das was? Du meinst
Leap Year?
Schaltjahr.
Das Schaltjahr anders, genau. Und dann hat sich natürlich alles verschoben. Das ist super problematisch, weil du weißt ja gar nicht, also je nachdem, wie du halt rechnest, hast du dann auf einmal ein anderes Datum. Und das Ganze wurde 1582 eingeführt. Und bis heute ist es quasi schon fast überall so auch anerkannt. Ja. Jetzt, 2013, haben die Rockchip Hardware Engineers gemeint, dieser Kalender, dieser gregorianische Kalender, ist vollkommen falsch, ja? Denn der Monat November muss eigentlich 31 Tage haben. Und haben das halt einfach festgelegt, in ihren CPU so eingebaut und der zählt halt jetzt bis zum 31. November. Und ja gut, das Problem ist jetzt quasi,
was?
Das können die schon so denken, aber es ist, also du kannst halt nicht die Leute davon überzeugen, dass es stimmt, nur weil du es in dem CPU so gebaut hast. Deswegen gibt es jetzt
AMD, das machen wir dann vielleicht schon.
Nee, auch nicht. Weil den Leuten ist es doch scheißegal. Dann gibt es, wie jetzt für diesen Rockchip, gibt es im Linux-Kernel Patches, die diesen Quatsch einfach wieder rausfixen. Oh Gott. Und du denkst dir so,
warum?
Warum, ja? Wer hat, also, das gibt eine Funktion Rockchip to Gregorian, ja? Das ist quasi die Umrechnung von dieser Rockchip-Retard-Zeit zum gregorianischen Kalender wieder zurück. Und also es gibt schon echt absurde Sachen und ich verstehe nicht genau, was es soll, ja? Also
manche Sachen muss man auch nicht verstehen.
Wie kommt man auf die Idee zu sagen, okay, der Kalender ist schon cool, aber weißt du, was fehlt? 31. November.
Ja gut.
Kalender-Nerds.
Kalender-Nerds, ja, da hat sich einer reingeschlichen. Genau, jetzt gibt es quasi die Patches dazu, extra diese Zeitumrechnung, mit dem man weiß, welcher Tag denn wirklich ist, auch wenn du auf dem Rockchip-CPU unterwegs bist. Ja, geil. Also es ist echt absolut absurd eigentlich, ja. Naja. Genau, deswegen jetzt für deinen Rockchip RK808 hast du deine spezielle Kalenderabweichung dann nicht mehr.
Wunderbar.
In deinem Linux-Kernel, nachdem du diesen Patch applied hast, weil der ist natürlich noch nicht upstream.
Aber nur bis ins Jahr 2381.
Ja. Und wenn du dann noch Rockchip benutzt, dann also den Rockchip RK808, dann hast du es verdient, einfach, dass es falsch geht.
Vielleicht hast du dann noch andere Probleme, wenn du dann noch da bist.
Also, vielleicht, ja. Genau, aber erstmal haben wir noch Unix-Time 32-Bit-Überlauf.
Ja.
Kommt ja auch noch. Das wird ja noch viel interessanter eigentlich.
Habe ich, bin ich gestern den ganzen Tag mit dem T-Shirt rumgerannt. Ja. Und irgendjemand hat mich gefragt, was das bedeuten soll. Ich habe gesagt, das verstehst du sowieso nicht.
auf dieser Containercon oder
nein,
was?
Nein, nee. The End
bei McDonald's
ist,
oder?
Ja. So ähnlich. Halt, jemand befreundet ist und dann gesagt, ja, es ist halt ein Informatiker-Witz, muss man nicht verstehen. Also.
Ja. Musst du nicht verstehen.
Musst du nicht verstehen, genau. Ja, da steht, the end is near.
Wunschermann.
The end is near.
Wunschermann.
Januar.
Das stimmt, ist ja auch bald soweit.
Ja, ja, Januar, 19. Januar 2038 um 3.14 Uhr GTM steht hier. Auf meinem T-Shirt. Boah.
Das ist nicht mehr so weit, Mann.
Nee. Das könnten wir noch erleben.
Das war ja.
Okay. So. Wo waren wir? Linux?
Habe ich.
RNG Flaws.
Machen wir jetzt ja alle meine News einfach
wir
durch,
gehen jetzt
oder soll ich verschieben?
Wir gehen jetzt mal weiter nach den RNG Flaws und machen etwas weniger Linux-lastig und gucken einfach mal, was Microsoft gerade so macht.
Erzähl doch mal.
Microsoft macht was Überraschendes. Und zwar
die machen
Support
es, die machen es
neulich.
Ja, doch,
davon
ich habe heute auch, warte mal, ich habe heute einen Microsoft hier gesehen, der auch mit Ubuntu rumgefummelt hat. Also von dem her, das ist irgendwie.
Ja, ja, Microsoft erfindet sich ja neu. Und sie haben ja gemerkt, dass es mit dem Windows nicht mehr weit reicht. Deswegen machen sie jetzt überall Linux und Azure ist Linux und Container sind Linux und
alles
Linux wird Windows und alles wird besser. Und dann, weil
heißt
sie
ja auch nichts mehr
sich Windows dessen bewusst geworden sind, haben sie jetzt beschlossen, das ist mit dem Betriebssystem haben wir jetzt was. Jetzt brauchen wir noch eine vernünftige Softwareentwicklungsplattform. Deswegen macht Microsoft jetzt mit bei Jakarta IE. Und wir erinnern uns, wir hatten das neulich, dass Oracle Java IE nicht mehr haben wollte und deswegen ist Java IE jetzt zu Eclipse gegangen, durfte, weil Oracle natürlich weiter mit Java Geld verdienen will, dem Namen, nicht der Plattform, wurde das dann umbenannt zu Jakarta IE, was die Hauptstadt von der Inselgruppe da unten ist, der Insel Java. Ja. Zum Glück kann es immer noch JEE heißen und es wird immer noch Headhunter geben, die nach J2EE fragen, was seit 12 Jahren nicht mehr so heißt. Aber,
aber jetzt gibt es das.
Und jetzt macht sogar Microsoft mit. Das heißt, es wird alles noch besser. Es gibt sogar Analysten, die lustigerweise, die erzählen ja immer lustige Dinge, der Meinung sind, dass es sein könnte, dass in dieser ganzen Open-Sourcisierung von Microsoft, Microsoft tatsächlich .NET im unter Vorzug von Jakarta IE oder einer ähnlichen Plattform fallen lassen könnte. Ich glaube, da
dabei ist es
nicht dran. Ich glaube, dass sowohl.
Ich glaube, es ist Bullshit einfach.
Ich glaube, dass sowohl Jakarta Java IE als auch die schwergewichtigen .NET-Plattform-Sachen nicht mehr allzu gefragt sein werden in der Zukunft. Und das zeigt auf der anderen Seite aber auch, dass die Industrie, die Softwareindustrie sich wegentwickelt von diesen Fragen, welches Betriebssystem nutzt du, welche Kernplattform nutzt du, das haben diese Hersteller, glaube ich, alle erkannt und deswegen machen die jetzt einen auf dicke Hose, dass sie alle so Open-Source-freundlich wären. Das ist aber gar nicht mehr der Schauplatz, in dem sich das Geschäft abspielt. Die Schauplätze verlagern sich in andere Schichten und deswegen versuchen sie hier jetzt Bonuspunkte zu sammeln und Sympathiepunkte zu sammeln, indem sie alle ganz arg Open-Source-freundlich tun. Die Schauplätze verlagern sich aber ganz einfach.
Och, das macht nicht immer alles schlecht.
Doch. Nein, ich will den nicht schlecht machen. Ich finde das toll, dass die sich da engagieren. Das ist super. Und ich hoffe auch, dass Jakarta IE noch ein paar sehr gute Früchte trägt. Aber
Kaffee,
ja, also ich
Beispiel
bin da irgendwie nicht so optimistisch wie du, dass das irgendwie bald weggeht, weil.
Nee, weggehen wird nicht, dafür benutzen es so viele Leute. Aber es wird nicht mehr das der heiße Draht sein. Es wird nicht mehr das sein, was die Innovation treibt.
Ach so, ja, das war es ja aber irgendwie noch nie. Also es ist ja schon immer Enterprise-Geraffel. Und das wird auch in Zukunft Enterprise-Geraffel bleiben. Also.
Nein, Moment. Du schmeißt das alles so in einen Topf. Das ist aber nicht fair. Das
ist ja auch alles das Gleiche.
Nee,
ne?
Das ist einfach nicht so, dass es nicht so war, dass das für die Modernisierung der IT-Landschaft keine Rolle gespielt hätte. Also noch nicht, weil.
So, ja, in den 90er Jahren oder
eben,
so. Aber
es
ich mein,
gab Zeiträume, wo das sehr, sehr wichtig war, ob du JEE gemacht hast oder nicht.
Ja, gut. Aber es ist auch schon lange her, ne?
In der IT ist lang immer relativ.
Ja, mehr als 5 Jahre.
Eben.
Ja. Sag ich ja lange. Darum.
Aber Microsoft engagiert sich und das ist, es ist eine weitere Unterschrift des neuen Microsoft, die sich der Welt offener geben.
Ja, es ist.
Nicht werden wir von denen nicht betrogen.
Also, Windows spielt bei denen einfach keine Rolle mehr. Es ist einfach nicht mehr interessant. Also, damit machen die halt nicht mehr genug Geld. Also, nicht mehr in die Zukunft.
Aber die machen damit noch Geld.
Sie sind ihrer Marktposition noch bewusst, deswegen keine Rolle. Klingt drastisch. Ich weiß, wie du es meinst, deswegen pflichte ich dir bei. Aber es ist.
Sie haben ja auch ihr komplettes.
Keine Rolle, ganz so krass ist es noch nicht.
Also für die zukünftige Ausrichtung schon. Also es ist halt eine Plattform wie alle anderen. Und da ist es ist quasi egal, ob das ein Linux ist oder ein Windows ist. Es soll alles überall laufen und am besten alles nur in der Cloud. Und klar, sie machen noch Geld damit, weil viele Unternehmen halt da Lizenzen kaufen. Ja, aber wesentlich mehr machen sie wahrscheinlich mit ihrem Office. Und deswegen gibt es ihr Office ja auch für iPad und sonst was. Also das ist, sie haben ja sich jetzt auch anders aufgestellt. Also intern ist ja alles gerade umstrukturiert worden und so. Das, ja, ist einfach keine, es ist halt keine Windows-Firma mehr. Ist es einfach nicht mehr.
Nein, ist es nicht. Das ist absolut richtig. Und ich glaube auch, dass Office nur noch Mittel zum Zweck ist. Mit Office verdienen sie eigentlich auch kein Geld mehr. Office und ihre Omnipräsenz mit Office, und deswegen versuchen sie die auch, soweit es geht, aufrechtzuerhalten, ist der Türöffner dahin, dass die ganze Geschäftswelt ihre Produkte benutzt. Und das ist dann eben das, was dahinter kommt. Was brauchst du, um deine Geschäftsprozesse zu automatisieren? Das ist dieses, wie heißt es, Microsoft Dynamics und SharePoint ist zum Glück immer weniger ein Thema. Da haben die meisten dann doch erkannt, dass es mehr Schmerzen ist, als Nutzen bringt. Aber diese ganzen Backoffice-Tools und dass sie letztendlich das Rückgrat der Firma stellen wollen, das ist das, was ihnen richtig Geld bringt. Da, wo sie letztendlich in Konkurrenz zu SAP treten und in Konkurrenz zu Oracle. Und das meinte ich eben so andeutungsweise mit den anderen Schauplätzen, wo es sich hin verlagert, was für den Normalverbraucher wesentlich weniger greifbar ist. Aber aufgrund der Tiefe im Nervensystem, wo sie sich hinsetzen, viel entscheidender. Und was gerade für die Aktivitäten, wo sie sich in die öffentliche Hand reinfressen, eben auch nochmal viel, viel kritischer ist. Amen.
Amen.
Nee. Kommen wir zu BSD.
Genau.
Finally.
Kommen wir zu was ganz anderem. Was Microsoft noch nicht umschlungen hat vielleicht, BSD, ja.
Das würde ich jetzt nicht so sagen, oder?
Stimmt, ja, BSD ist ja, kann man ja, das haben sie ja schon immer genommen und ihr eigenes Zeug draus gemacht.
Auf Azure kannst du schon deployen, auf jeden Fall.
Ja.
FreeBSD kannst du deployen.
Und wer weiß, wie viel BSD-Code in Windows drin ist, wahrscheinlich mehr als wir träumen möchten.
Naja, zumindest mehr als GPL-Code.
Ja, weil da ist gar keiner drin.
Richtig.
Eben.
Also theoretisch ziemlich, nicht. Ziemlich.
Ja, gut, ne, wie viel praktisch drin ist,
okay.
Weiß man halt nicht so genau.
Aber doch, das kann man relativ gut nach.
Jetzt
nach
aber endlich mal eine
geleakten Source Code.
Ja, endlich mal eine gute News hier. Was? BSD
nee,
geht
halt
wieder zurück.
Keine gute News. Ja, und zwar Harden BSD, die sind ziemlich schnell, als LibreSSL draußen war, haben sie gesagt, ja gut, switchen wir alles auf LibreSSL. Mhm. Und das hat wohl auch ganz gut funktioniert, weil das aber irgendwie nur so zwei Leute sind oder so, die das ungefähr machen. Haben sie jetzt gesagt, ja, der Aufwand, die ganzen Ports mit LibreSSL zu bauen, ist halt einfach zu viel Aufwand und sie switchen jetzt wieder zurück zu OpenSSL. Ist eigentlich schade, finde ich nicht so cool. Aber verstehe ich auch, weil es halt vermutlich echt scheiße viel Arbeit und wenn du irgendwie nur zwei Leute bist und das irgendwie alles machen willst, ja, geht halt einfach zeitlich nicht so ganz.
Schade.
Genau, ist leider keine gute News.
Sagst du.
Aber OpenSSL ist ja auch nicht schlecht.
Nee, ich finde es, ich meine, es arbeiten immer noch mehr Leute an OpenSSL als an LibreSSL, von daher, ich meine,
Ja, aber bei LibreSSL sind sie halt mal hingegangen und haben ganz viel Scheiß rausgelöscht, was sie sich bei OpenSSL ja immer noch ein bisschen schwer tun, zu sagen, okay, vielleicht wollen wir einfach mal weniger ist mehr und so.
Kann sein, muss aber nicht sein, ne? Also ich meine, nur weil du Sachen rauslöscht, heißt es ja nicht, dass es besser ist.
Na, sagen wir mal so, Code, den du rausgelöscht
kann
hast.
Kann keine Bugs haben, ja, ist schon klar.
Keine Bugs mehr.
Trotzdem. Ne? Muss es nicht besser sein.
Jede Zeile jede Zeile extra hat halt irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass du extra Bugs hast.
Ja, gut.
Was halt schade ist. Und wenn du dann ganz viele Features hast, die eigentlich niemand benutzt und niemand testet, was bei diesen Features ja dann meistens halt so ist, dass die mal jemand gebaut hat und dann mal so halb getestet hat und jetzt sind sie halt einfach noch da.
Ja. Wir nehmen alle GNU, TLS und sind glücklich. Okay, dann haben wir eine neue Ubuntu-Version.
Genau, und zwar voll neu, voll gut, jetzt mit X-Server.
ja, schön, ist doch...
Back to the roots.
Genau, und zwar die Ubuntu-Version 18.04, das ist eine LTS-Version und genau darum ist da halt auch wieder ein X-Server drin, weil sie irgendwie wohl zu viele Probleme mit Wayland gehabt haben und gesagt haben, ja für so eine, also sie sind ja mit der vorherigen 17.10 sind sie schon auf GNOME und Wayland gegangen. Und jetzt mit der 18.04 sind sie halt nochmal zurück auf den X-Server, weil ihnen das wohl zu heikel war, in der LTS-Version jetzt schon auf Wayland zu setzen. Also ich nehme mal an, die nächste Version wird dann wieder Wayland drin haben. Ja. Und sonst, ja, wieder halt mit GNOME und so.
Die Server oder der Linux-Kernel jetzt mit Live-Patching, mit Kernel-Live-Patching drin. Was gut ist, weil du kannst halt ohne neu zu starten sozusagen Lücken im Kernel schließen. Hatte ich auch mal ein Interview zu gemacht. Oder neu einbauen. Ja, hatte ich auch mal ein Interview zu gemacht zu dem Thema. Ist aber schon 3 Jahre her, glaube ich. Ja, 2 Jahre. Zum Thema Live-Patching bei Radetux.
Wenn man das braucht. Wer braucht das?
Wenn du den Server halt nicht neu starten kannst. Enterprises.
Ja, aber wer kann Server nicht neu starten? Also Enterprise und sonst braucht man. Also. Und bei Enterprise ist es ja meistens sowieso auch so, baut man ja so Systeme, die so wichtig sind, ja dann meistens auch so auf, dass man ja irgendwie so mehrere Systeme hat, die das Gleiche machen und dann kannst du ja auch immer einen rebooten, während die anderen weiterlaufen.
Ja, vielleicht bist du eine Bank und hast den Server nur einmal. Was weiß ich.
Du hast nur dieses eine Mainframe. Eine
Bank sein.
Genau.
Also ich meine, technisch finde ich das sehr geil. Ich finde nur den Use Case irgendwie so ein bisschen hinkonstruiert, warum man jetzt irgendwie das...
Ja, bevor alles Cloud-Native war, ja, war das irgendwie ein bisschen wichtiger, ja. Gab es ja auch verschiedene konkurrierende Ansätze da drum und die haben das ja zusammengemerged, jetzt sind dieses Kernel-Live-Patching. Wie gesagt, es wird schon Gründe geben. Wenn das halt, wie gesagt, deine einzige Maschine ist, auf der du Virtualisierung betreibst und weiß ich nicht, kein Backup, vielleicht irgendwas.
Ja, aber dann ist halt trotzdem, also dann kann es ja irgendwie nicht so wichtig sein, wenn das deine, also wenn es so wichtig wäre, dass es immer ab sein soll und dann hast halt dann irgendwo eine Maschine.
Du hast nicht genug Geld, dir eine zweite hinzustellen.
Na gut.
Okay.
Also,
wenn der irgendwo das sagt.
Ich finde die Idee und so finde ich auch ganz geil, aber ich sehe den Use Case irgendwie nicht so ganz. Also entweder ist es halt wichtig. Ich bin auch kein Enterprise, das ist korrekt.
Du wärst vielleicht gerne auf der Enterprise, aber du bist kein Enterprise.
Ich bin kein Enterprise. Das ist korrekt, genau.
Für dich wäre dann eher so ein Fedora 28 was?
Genau, und das kommt mit Wayland. Zumindest wenn man den Standard, wie heißt das? Wie nennen sie diese Dinge? Sie haben so ja verschiedene... ja, es ist halt so mit GNOME und mit
Flavors.
Da gibt es aber auch noch so mit KDE. Ja, ich glaube, sie nennen es Flavors. Wenn man den Standard-Flavor nimmt mit GNOME, dann ist der standardmäßig, läuft der auch mit Wayland. Genau, und das ist jetzt die Version Fedora 28 da. Könnte ich mal updaten, wenn ich Zeit habe. Vielleicht.
Sonntag, statt eine Zeitung zu lesen, mach doch mal was Ordentliches.
Vielleicht mal ein Linux-Update. Genau.
Genau.
Und ja.
Sehr schön. So, viele
Detailverbesserungen.
Viele schöne Updates. Also wenn ihr eine von den Distros habt und nicht eh auf Rolling Releases oder auf NixOS setzt, dann könnt ihr jetzt mal wieder updaten. Habt da mal wieder was zu tun. Und alle anderen updaten sowieso regelmäßig. Ja. Auch geupdatet wurden diese Hardware-Drive-Stats da von Black Blaze, hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Kann man gucken.
Black Blaze, oder?
Ja, ja, genau. Wer da so, welche gerade wieder viel ausgefallen sind.
Welche sind gerade cool? Welche fallen wenig aus?
Guck's hier an.
Ah, HGST.
Klick auf den Link.
12 Terabyte Seagate-Platten. Ach, so schön das anzuschauen. 8 Terabyte sind langsam in einem Preis-Range, wo man sich die antun kann. Das ist schon ganz nice. 8 Terabyte sind so 150 Euro ungefähr gerade, wenn man die gut schießt.
Ich glaube, ist nicht gerade der Sweet Spot sowohl bei 4 als auch bei 8. Ich glaube, es ist egal, ob du 4 oder 8 Terabyte.
Aber 4 ist zu wenig.
Ja, ja, nee, aber ich sag, vom Gigabyte pro Euro ist es, glaube ich, egal, ob du gerade 4 oder 8 kaufst. Solltest du halt keine 6.
Ja, aber für deinen Stromverbrauch kann es ja nicht egal sein. Oder?
Ja, je nachdem, wie viele Festplatten du kaufst. Ja, aber wie gesagt, Gigabyte pro Euro ist es, glaube ich, fast egal, ob du 4 oder 8er kaufst. Man sollte bloß keine 6er kaufen, die sind teurer.
Das ist weird, oder?
Komisch, ne? Ja, so. Wisst ihr Bescheid?
Hat das nicht was damit zu tun, dass sie diese Platten irgendwie, dass die halt entweder dann hast du halt 4 oder dann packst du mehr drauf und dann bist du bei 8. Und wenn du 6 Terabyte haben willst, musst du das irgendwie so komisch machen. Kann das sein?
Glaube ich nicht.
Kann immer alles sein,
wir wissen es nicht. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das ist eher so, kaufen halt mehr Leute das, dann ist da irgendwie, wird da mehr von produziert, Kapitalismus und ihr wisst schon.
Einfach immer verdoppeln. Ja. Direkt die Festplatte nehmen, verdoppeln.
Genau. Und 8 Terabyte sind besser als 6 Terabyte von dem her.
Richtig, sind nämlich 2 besser.
Genau.
Sehr schön.
Genau, relativ einfach. Sind 2 besser.
Okay. Ja. Viele wissen es gar nicht.
Genau, ist immer ganz interessant, kann man, wenn man Festplatten gerade am Kaufen ist oder so, kann man da eher mal reinschauen.
Sich ein schlechtes Gewissen machen lassen und dann trotzdem die billigen kaufen.
Und dann trotzdem die billigsten kaufen, genau. Muss ich sagen, habe ich bis jetzt auch keine schlechte Erfahrung damit gemacht.
Billig kaufen? Ja.
Ich glaube,
manchmal geht's.
Ist eine Festplatte.
Wenn man
seit du hast immer ausgestiegen.
Echt wenig Festplatten gekauft einfach.
Wenn die gut gespiegelt sind, dann sind sie auch schnell ausgetauscht.
Ja. Darum mache ich ja Backups.
Das sollte man sowieso. Aber das Spiegeln hilft dabei, dass es wenig Stress ist, sie zu tauschen.
Ach so, du meinst so RAID und so. Ja, das auch. Genau.
RAID ist kein Backup.
Das.
Nee, eben, das macht man zusätzlich. Sagen.
Richtig.
Das macht man dann noch oben drauf, genau.
Immer schön alles machen.
Sehr schön, könnt ihr klicken. Die veröffentlichen auch immer die Rohdaten irgendwie. Kann man sich irgendwie ZIP-File mit einem Excel runterladen. Ist halt ein bisschen schade, dass das ein Excel ist, aber man kann
aber
nicht immer gewinnen.
Aber du kannst Excel zu was anderem machen. Das ist
genau,
alles immer
entspannt geworden. Excel zu was Anständigem konvertieren und dann kannst du da auch Statistiken draus machen und so. Ist ganz gut. Finde ich ganz nett, dass sie das machen.
Ich finde es auch cool.
Genau. Haben wir verlinkt. Könnt ihr durchklicken, wenn ihr Platten braucht. Dann, was auch ganz gut ist, C++ bekommt so einen Library Manager, den VC Package.
Unglaublich.
Den gibt es irgendwie schon lange für Windows. Und jetzt haben sie gesagt, ja, wir portieren das jetzt auch irgendwie für macOS und Linux.
Krass.
Und damit kann man sich dann so wie in
allen anderen Sprachen.
Normalen Sprachen, genau, jetzt halt auch für C++ einfach so mit einem normalen Package Manager Dinge installieren.
Wow, wir kommen in der Zukunft, wo du nicht irgendwie entweder hoffen musst, dass du das über deinen normalen Paketmanagers bekommst oder irgendwie mit Wget aus irgendwelchen SourceForge oder so runterlädst. Ist schon nice.
Ja, genau.
Schon echt super nice.
Es ist schon ganz gut.
Fast in der Zukunft angekommen, würde ich sagen.
Genau. C++ kommt jetzt vielleicht so, ich glaube mit der Version, was ist denn das, 2000 oder so? Nee, das kann nicht sein.
Ich weiß es nicht.
2020 vielleicht oder so? Da kommt, glaube ich, irgendwie so ganz viele coole Dinge.
2020?
Dann ist die Sprache dann vielleicht auch, ich weiß gar nicht, sie arbeiten auf alle Fälle wieder aktiv am Standard. Zwischendurch war ja mal so eine rechte Lücke, wo irgendwie nicht so viel lief. Und jetzt arbeiten sie halt voll wieder an der Sprache, damit sie irgendwie so ein bisschen modern und
hip und cool,
vielleicht ein bisschen benutzbarer und cooler wird. Mal schauen.
Okay. Schön. So. Passend dazu, Sachen in Pakete stecken. Das XZ-Format soll laut einem Typen im Internet inadäquat für Long-Term-Archiving sein.
Warum?
So.
Und was ist Long-Term-Archiving?
Also länger als irgendwie ein Jahr. Das Problem ist quasi, dass das XZ-Format selber ja quasi nur ein Container-Format ist und wohl relativ viele Freiheiten bei der Implementierung hat, bei dem Kompressionsstandard. Und das natürlich problematisch ist, wenn du das versuchst, auf anderen Plattformen wieder aufzumachen oder mit anderen Tools oder halt mit dem gleichen Tool, aber in der Version 5 Jahre später. Weil es wohl in dem Standard bzw. in der Implementierung ein paar Breaking Changes schon gab, die dann irgendwie theoretisch ist quasi Pakete, also Sachen, die du komprimiert hast, dann nicht mehr entkomprimieren kannst, wie du es davor vorher mal gemacht hast. Und das ist hier laut einem Typen im Internet. Und zwar der nongnu.org Antonio Diaz.
Ja. Das ist wohl irgendwie Autor der LZIP-Format.
Genau, der sagt, das heißt, viel besser.
Ja.
Und
gut, aber vermutlich hat er auch Ahnung von dem Kram.
Ich denke, der hat sich mit Kompression schon mal auseinandergesetzt. Und
also vielleicht ist da tatsächlich was dran.
Genau, also er spricht auf jeden Fall die verschiedenen Punkte an, warum es gegebenenfalls ein Problem sein könnte, das für Langzeitarchivierung nicht verwenden zu wollen. Wie gesagt, es ist relativ fragmentiert, wie es implementiert ist. Er sagt, dass es extensible ist, aber unreasonably extensible, also dass man quasi so viele Möglichkeiten hat, die eh niemals ausgeschöpft werden können, dass man das eigentlich, dass das für einen Standard eigentlich keine gute Sache ist. Sagt es poorly designed, fails to protect the lengths of variable size fields und ganz viele traurige Sachen. Er sagt, alles scheiße, benutzt was auch immer er implementiert hat. Aber er hat Graphen, von daher muss es stimmen.
Wer benutzt denn so XZ?
Ich glaube, alle Paketmanager. Oder? Also Ubuntu auf jeden Fall, oder? Download
X, okay.
XZ.
Kann sein.
Mac PKG. Arc benutzt, glaube ich, XZ. Also Arc Linux.
Na dann. Das wäre dann irgendwie.
Ja, also das ist aber auch keine Langzeitarchivierung. Ist ja auch scheißegal. Weil,
stimmt, ne?
In dem Fall ist vielleicht der Use Case auch in Ordnung. Genau, aber es gibt relativ viele, weil das Coole ist halt, dass es besser komprimiert als GZIP. Und deswegen mögen es viele Leute und das kann ich verstehen. Weil es ist cool, wenn man Sachen kleiner machen kann, weil dann kann man sie nämlich schneller entpacken. Weil du hast quasi, je kleiner das Ding ist, was du entpacken willst, desto weniger musst du von der Festplatte lesen, desto schneller kriegst du es in deinen RAM rein und desto schneller kannst du es dann quasi wieder auspacken.
Aber nur, wenn du genug CPU hast, was du normalerweise hast.
In dem Fall ist tatsächlich das Bottleneck des I.O.
Ja, ja.
Also beim Auspacken, aber beim Verpacken ist es bei LZMA so, dass es sehr lange braucht. Beim Endpacken ist es aber tatsächlich IO-bound. Und da ist dein CPU tatsächlich nicht das Problem. Und das ist relativ cool. Also das bietet quasi der Algorithmus in dem Fall. Genau, das heißt, wenn ihr irgendwelche Sachen Langzeit archivieren wollt, dann ja, lest euch wenigstens einen Artikel durch und fühlt euch eine Runde schlecht, wenn ihr XZ benutzt habt.
Genau, und dann macht ihr einfach genau gleich weiter wie vorher.
Genau, und Backups.
Immer.
Am besten Backups von eurer Endpack, von eurem Betriebssystem, weil das könnt ihr dann quasi restoren und dann das XZ, was da drauf mal lief, was den Rest verpackt hat, dann
einfach alles in Docker-Container und ab
dafür, genau, ab in die Azure Cloud und dann kann das da wieder quasi online entpacken oder so, eure 500 Gigabyte.
Genau, dumm ist dann nur, wenn ihr euer Docker-Backup-Container irgendwie mit XZ auch ablegt und den dann erst entpacken müsstet.
Mhm. Dann müsst ihr halt ein altes oder ein Debian einfach starten. Also quasi die Möglichkeiten.
Genau. Habt ihr
ja, genau. Gut. Ja, so kommt man von allen Sachen, wo man denkt, da, das ist gelöst, das ist überhaupt kein Problem, wieder zu mehr Komplexität.
Ja.
Andere Probleme
hat, genau.
Andere
genau.
Probleme, erzähl mal von mehr Problemen, weil wir hatten zum Glück noch nicht genug Probleme in der Sendung.
Yes, mehr Probleme.
GTA 4.
Ich finde es eigentlich ein bisschen lustiges Problem. GTA 4 ist irgendwie jetzt seit mehr als 10 Jahren draußen, was ich irgendwie ein bisschen gruselig finde.
Wieso?
Ach, weil shit, ich mich daran erinnere, als es rausgekommen ist.
Du bist auch alt. Wir haben eine Sendung von Like OS, ne?
Like OS.
Like OS.
Wann ist denn GTA Vice City rausgekommen? Das war nämlich meine Zeit.
Na, mehr als 10. ich würde mal so sagen, so 15?
29. Oktober 2002.
Ja, und GTA 1 ist dann jetzt gut 20 Jahre her, oder?
Krass.
Ja, das könnte gut sein. Naja, auf jeden Fall ist halt so ein bisschen dumm für so Spiele. Da ist ja so Musik drin. Und gerade so bei GTA hast du ja so Radiostationen, die du dann im Auto und so hören kannst. Und da spielen sie dann halt so Musik. Und diese Musiklizenzen, die kaufen sie halt irgendwie nicht für immer, sondern halt so für 10 Jahre. Und halt nach so 10 Jahren müssen sie die Musik dann halt wieder rauspatchen.
Rauspatchen? Das heißt, es gibt jetzt quasi ein Update für GTA 4, was dir deine Musik entfernt, oder wie ist das?
Genau.
Nein, Moment, die verkauften Lizenzen, die werden die Musik doch wohl haben dürfen. Es geht doch um neu verkaufte Versionen, oder nicht?
Nö, für existierende Spiele. Die haben halt so eine Lizenz oder so, die dürfen das für 10 Jahre in ihr Spiel einbauen und benutzen und nach 10 Jahren müssen sie das halt wieder rauspatchen. Ja. Und es scheint wohl gang und gäbe zu sein, dass sie das so machen. Und das ist schon.
Mache ich mich dann strafbar, wenn ich eine ungepatchte GTA 4-Version spiele?
Ich glaube, du nicht, aber dann Rockstar, oder?
Ja, Rockstar, wenn sie dir irgendwie dann wieder ein Update dafür geben würden, glaube ich. Solange du dein Ding halt irgendwie so offline hast und so, können sie ja irgendwie nicht viel dagegen machen. Auch. Ja, ich weiß es nicht so genau, wie das rechtlich aussieht.
Wie ist es, wenn ich die CD habe? Kommt dann einer vorbei und tauscht die CD aus? Oder darf ich es dann nicht mehr installieren?
Ja, aber die Frage ist halt, ob du es überhaupt spielen kannst ohne den neuesten Patch.
Warum nicht?
Oder ob das irgendwie so online. Ja, wenn es so ein Online-Server-Aktivierungs-Geraffel-Ding ist, können sie natürlich schauen, ob du den neuesten Patch installiert hast. Und wenn nicht, können sie sagen, läuft jetzt halt gerade nicht.
Hm. Krass.
Wenn sie so Online-Lizenz-Check-Dinge bauen, dann können sie solche Dinge natürlich enforcen. Können sagen, ja, du kannst schon nicht patchen, aber dann kannst du halt auch nicht spielen. Tja.
Fucked
irgendwie
up,
lustig,
hey.
Aber irgendwie auch traurig.
Das ist echt
und irgendwie
sad, ja,
fucked up.
Wie ist es mit GTA San Andreas? Haben die Musik da auch nicht mehr, weil die war richtig gut. Nicht San Andreas, sondern Vice City.
also da im Artikel steht irgendwie 2014 haben sie aus San Andreas auch irgendwie 17 Patches und
ausgepatcht.
Bei Vice City steht auch was dazu, was removes from Steam briefly before returning with 10 songs missing. Also ich glaube, da haben sie auch Dinge rausgepatcht.
Krass.
Also das Ding ist halt natürlich, wenn du jetzt irgendwie noch so ein Originalinstallationsmedium hast und so, dann kannst du das vermutlich irgendwie ohne Patchen spielen. Und dann hast du auch noch die vollständige Musik, aber ja.
Das ist abgefuckt.
Irgendwie schon aber ein bisschen kaputt.
Ist es überall, also eigentlich bei allen, also überall, wo solche Musik läuft so? Oder gibt es nicht so viele Spiele, wo du immer einen Radiosender hast?
Das ist eine gute Frage. Es ist mir jetzt bei keinem anderen Spiel aufgefallen, aber ich spiele halt auch nicht so viele Spiele, die irgendwie so groß Musik drin haben. Also jetzt so mehr als irgendwie so 2-3 Songs oder so.
Also manchmal ist ja die Musik sogar extra dafür komponiert. Also
ja. Ich habe zum Beispiel Nier Automata durchgezockt und die hatten extra Musik nur fürs Spiel, aber das glaube ich bei vielen so Rollenspielen so.
Ja, ist das ja auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre, aber zum Beispiel gab es ja auch die Need for Speed-Teile, verschiedene, die sehr legendäre Musiktracks hatten, wo auch
zum Beispiel I got a Need for Speed.
Ja, zum Beispiel. Oder diese ganze Autotuner-Szene bespielende Musik, das ist ja auch meiner Wahrnehmung extrem von diesen Need for Speed-Teilen, wo du deine Autos so schön pimpen konntest, geprägt worden. Mhm. Ich singe es jetzt lieber nicht vor.
Nee, ist okay. Wir brauchen das auch gar nicht so. Ist gar nicht so dringend. Aber man will nicht.
Ja. Sich gerade nochmal zügeln können, ja.
Need for Speed Underground 2. Genau. Bester Sound.
Genau.
Ich glaube, da gibt es einfach keine Patches. Also, es ist schon so alt, da gibt es keine Patches dafür.
2004, das ist 2 Jahre nach dem Vice City.
Was?
Ich bin übrigens total happy, dass es mittlerweile Spiele, DOS-Spiele einfach im Browser gibt.
Was denn zum Beispiel?
GTA.
Ah, nice. Ah, stimmt. Haben die da aus dem alten GTA dann auch die Musik rausgemacht?
Ich weiß es nicht. Ich höre gerade euch zu und nicht der Musik vom Spiel.
Aber das ist besser. Tja, das ist auf jeden Fall super weird. Fühlt sich nicht richtig an, muss ich sagen. Wie ist das, wenn ich das bei, wie heißt das, diese Good Old Games oder sowas hole? Ist es dann auch mit dem Minus-Musik-Patch?
Ich nehme es an und wenn du es jetzt neu kaufst, dann
musst du das updaten. Müssen
sie es wohl oder übel irgendwie rauspatchen. Also ich glaube, wenn sie es neu sozusagen verkaufen, dann müssen sie fast, weil sonst machen sie sich vermutlich schon strafbar, wenn sie keine Lizenzen mehr dafür haben und die aber trotzdem noch das Spiel mit der Musik verkaufen. Aber
was ist, wenn ich das gebraucht kaufe?
Dann darfst du das Update nicht einspielen.
Krass. Finde ich ja echt, also das finde ich abgefuckt. Na gut, egal, machen wir weiter. Stimmt genug.
Nicht okay.
Das ist nicht, aber die ganze Welt ist okay. Abgefuckt. Wir könnten über Rezepte darüber dafür reden, sie weniger abgefuckt werden zu lassen.
Okay, erzähl mal. Zum Beispiel?
Verdammt.
Wer ist für Custom Domains of Pages?
Yes. Ja, das hilft der Welt deutlich voranzukommen. Das ist,
okay, erzähl doch mal.
Ja, GitHub hat es jetzt endlich geschafft, quasi mit dem gestrigen Tage, auch für Custom Pages, die man über GitHub Pages Pages, die man auf GitHub ablegt, also GitHub Pages, und unter Custom Domains veröffentlichen möchte, also unter seiner eigenen Domain, wie zum Beispiel hackergarten.net, da HTTPS anzubieten. Das ging sehr lange Zeit nicht, weil sie das mit diesen lustigen Zertifikaten nicht ordentlich hinbekommen haben, aber nachdem, wahrscheinlich hängt es alles an den Let's Encrypt Wildcard Zertifikaten, nein.
Ja.
Wahrscheinlich nicht.
Doch. Stimmt.
Doch.
Jetzt kann man endlich auch auf diesen Pages HTTPS benutzen. Ein ganzes, ich glaube, ein ganzer Kontinent im Internet hat jetzt mehr HTTPS.
Das ist super nice. Aber auch, ja, also zum Beispiel, ja, also nicht nur .github.io, sondern alle.
Die Custom Domains, darum ging es. GitHub.io ging schon länger.
Dafür hatte GitHub ein Wildcard-Zertifikat installiert, seit 2009, glaube ich, stand in dem Artikel. Und jetzt sind sie tatsächlich mit Let's Encrypt zusammengegangen und haben für alle Custom Domains HTTPS im Angebot.
Super. Gute Sache.
So, dass ich mich dann jetzt demnächst mal hinsetzen werde und HackerGarten.net auch auf HTTPS bringen werde.
Aber es ist natürlich auch super creepy, weil jetzt hat quasi GitHub ein valides SSL-Zertifikat für deine Webseite.
Ja, es hostet ja,
ja, ja, ist ja genau, auch aber
ihrer
du
Domain.
Hast ja,
also ich meine,
ja, das ist erstmal ja erst noch deine Domain. Seite. Ja, ja, sie hosten quasi dein Zeug, aber eigentlich ist die
ja,
Domain
sie können immer dein Zeug ja, sie können dein Zeug ja direkt verändern, wenn sie das
eben
wollen.
Ja, also die Sache ist,
spielt ja dann keine Rolle, ob der Transport
und ja, auch zum Beispiel,
auch
du sagst jetzt,
verschlüsselt wird oder nicht.
Okay, ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt meinen eigenen HackerGarten hosten oder so. Dann ist es immer noch so, dass das GitHub dein Zertifikat hält für deine Domain.
Du kannst ja auch ein neues
ja
generieren. Wenn du die Domain dann
ja, ja, du kannst ein neues generieren, aber trotzdem gibt es noch ein valides Zertifikat, was nicht unter deiner Kontrolle ist.
Ja,
korrekt, warst du schon mal originärgewinner.de?
Wenn du deinem Host, wenn du deinem Hoster nicht
weil man
genug vertraust, also wenn du deinem Hoster nicht genug vertraust, dann solltest du den anderen Hoster suchen. Respektive, wenn du GitHub nicht genug vertraust, dann solltest du gar nicht GitHub Pages benutzen.
Ja, ja, nee, ich bin jetzt quasi, ich habe eingesehen, dass GitHub Pages also schlimmer als Hitler ist, ja. Und ich möchte gerne jetzt davon wechseln. Aber wenn ich das mache, dann habe ich immer noch quasi das Zertifikat, was mal GitHub für unter meinem Namen ausgestellt habe, ist immer noch bei denen.
Aber ja, aber das ist ja dann der Vorteil an Let's Encrypt, genau, die laufen schneller ab als andere Zertifikate.
Aber trotzdem, also das Problem ist doch das gleiche, oder?
Ja, und das Problem ist zeitlich begrenzt. Das Problem ist noch da, aber es ist zeitlich begrenzt.
Hm. Also ich bin noch nicht überzeugt, muss ich sagen. Ich finde es immer noch ein bisschen weird. Also ich meine, es ist cool, dass mehr HTTPS und so, aber es ist halt trotzdem so, sie sollten dir wenigstens die Controls geben, auch
wie sähe das,
das
denn
wieder
aus?
Zu deaktivieren. Ja, zum Ach Beispiel so. Sagst du jetzt
da könntest du dann aber immer noch um die Ecke kommen und sagen, ja, sie sagen dir zwar, sie hätten den Private Key gelöscht, aber wer weiß, ob sie das denn getan
nee,
haben.
Nee, es soll einfach sie sollen die Möglichkeit geben, das zu revoken einfach. Weil, also du musst den Private Key nicht gelöscht haben, dann kannst du einfach sollen dir die Controls an die Hand geben, zu sagen, okay, vielen Dank, dass ihr jetzt für die letzten Jahre meine Website gehostet habt, aber jetzt ist wieder gut und das Zertifikatszeug möchte ich gerne quasi revoked haben. Und dann sagst du da, okay, jetzt. Und vielleicht sollte es einfach automatisch gehen, wenn du deine Domain dort von dort umziehst. Also wenn du sagst, okay, nicht mehr auf deine Domain weiterleiten oder so. Es ist, ja, es ist halt cool, dass sie es gemacht haben, aber es hat auch.
Du hast recht.
Fühlt sich halt
ja, nicht ganz vielleicht ist das sogar implementiert. Ich weiß es nicht. Müsste man erstmal ausprobieren. Müsste man
weiß
jetzt
es
mal
nicht,
bei genau. Ihnen ein Zertifikat, eine Domain dort aufsetzen, auf GitHub Pages, das Zertifikat aktivieren und gucken, ob es, wenn man die dann wieder wegmoved, revoked wird.
Mhm. Genau. Also, ja. Also, wie gesagt, es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, aber vielleicht ist es ja in Ordnung.
Ja, also keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wenn du das irgendwie über GitHub Pages löst, dann bleibt dir halt irgendwie auch nicht viel anderes übrig, als das irgendwie irgendwo an diesem Punkt dann halt GitHub zu vertrauen, dass sie für dich HTTPS machen.
Ja, klar, für die Zeit ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber halt,
ja, und dann halt
nicht für immer.
Ist ja nicht für immer. Es ist halt Worst Case für was sind diese 90 Tage, ist glaube ich so ein Let's Encrypt gültig oder so?
Ingo meinte eben
ja, aber das
Monate,
ist halt so,
aber,
ja. Okay, ich gebe jemanden für 90 Tage mein Passwort. Ist auch so, sind schon 90
ja,
Tage, aber es fühlt sich halt trotzdem nicht richtig an.
Ja, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ja. Naja. Ich meine, du vertraust ihnen ja auch, dass sie irgendwie deinen Content.
Ich habe ihnen vertraut, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und darum geht
dann
es.
Dann schreibst du halt Let's Encrypt selber an und sagst, nehmt das Zertifikat da weg, ich schuldet nicht. Kannst du mal probieren, vielleicht geht
vielleicht,
das ja.
Vielleicht kann man es ja auch von selber revoken, ich weiß ja gar nicht. Vielleicht, also
ja, vielleicht bekommst du auch einen Revoke.
Let's
wobei ich, wie gut revoke funktioniert das?
Certificate.
Wie gut funktioniert das überhaupt so allgemein mit HTTPS-Zertifikate revoked?
Ja. Muss
weil
funktionieren.
Der Browser-Support ja, ist doch genau, so ein bisschen.
Genau, wenn der Browser beachtet, so. Dann ja, wenn das nicht beachtet, dann nicht. Keine Ahnung. Ich meine, bei
Let's Encrypt. Du brauchst den Private Key, um es zu revoken.
Mein Gott, wenn der eine Webseite woanders hin zeigt, dann ist es mir eigentlich völlig egal, ob irgendein Webserver auf diesem Planeten noch eventuell so ein Zertifikat von mir hat. Echt, ey.
Mir nicht.
Ja, okay, gut.
Nein, der Punkt ist dir jetzt nicht, aber es gibt tatsächlich Punkte, wo das kritisch sein kann. Wenn jemand mich mit deiner Domain Schindluder treiben möchte oder so tun möchte, als wäre er du.
Ja, also ich denke, es gibt genug valide Cases, wo halt diese Zeit und wo dieses ausgelagerte Vertrauen, was man nicht zurückziehen kann, schon ein Problem ist.
Ich glaube aber, bei denen, wo das wirklich ein Problem ist, die fangen vorne gar nicht an bei GitHub oder bei einem der,
ja, das ist halt immer so, man wächst so ja auch als Firma und so und erweitert dann quasi.
Da musst du halt 6 Monate dein Geschäftsmodell mal kurz überdenken, warten, bis das Zertifikat abgelaufen ist und machst es halt
keine
weiter.
Keine Option.
Also,
6 Monate sind quasi
6 Monate im Internet.
Das ist ja quasi unendlich.
Da musst
Zeit,
du halt
ja.
zu dem Zeitpunkt wechseln, wenn du weißt, es ist halt maximal einen Monat noch.
Nicht gut.
Trotzdem, Let's Encrypt sind die tollsten. Sie haben jetzt irgendwie über 50%, 60%, 70% des Internets übernommen. Irgendwas.
Weißt du auch warum?
Ja, und zwar, nein, also es war so.
Und
man
GitHub
hätte
Pages
sagen können,
ein.
Es ist wegen GitHub Pages. Aber die Schlagzeile, dass Let's Encrypt über 50% der SSL-Zertifikate stellt, kam vorher.
Ja, wundert mich nicht.
Verrückt.
Seitdem sie jetzt Wildcard haben, bin ich glücklich und deswegen sind jetzt alle meine Domains mit Crypto ausgestattet. Ja, gut. Okay. Ja, es ist super. Kostet nix. Voilà.
Ja, ob das super ist, dass die alle jetzt irgendwie von einem einzigen Ort kommen, ja, muss man sich dann vielleicht auch mal überlegen. Aber es ist super, dass sie alle irgendwie HTTPS jetzt machen.
Ja, wir haben damit einen gewaltigen Klumpen Single Point of Failure und so. Das ist so das nächste OpenSSL.
Mir egal.
Brauchen wir noch? Jetzt, wo es funktioniert bei dir, oder was? Ja. Nee, so einfach kommst du uns nicht weg, nicht davon. Du hast dich hier erst jahrelang gesträubt, monatelang, also quasi Internetzeit jahrelang, dagegen gesträubt, dass du Let's Encrypt benutzt, jetzt funktionierst, jetzt willst du auf einmal nicht mehr weg, oder was?
Genau, jetzt funktioniert es ja auch.
Ich hätte gerne einfach was Neues. Ich hätte zum Beispiel super Let's Encrypt oder so, ja, was halt
macht
Let's Encrypt ist. Und dann, nee, geht ja nicht so einfach, du musst ja da.
Ja, der macht die ganzen Audits. Nimm dir einfach 5 Jahre Zeit, mach doch. Ist doch Open Source, mach doch.
Ist nicht Open Source. Dieses ganze Zertifizierungszeug ist halt eben nicht so einfach. Da kann man nicht einfach sagen, okay, wir forken das und dann haben wir unser Let's Encrypt. Das ist halt alles nicht
ja,
so
dann,
einfach.
Dann dreh doch einfach dieses ganze System um. Ich habe ja schon zigtausend Mal gesagt, dass das sowieso scheiße ist. Wir vertrauen da irgendeiner Identität. Lass doch den Scheiß, Verschlüsselung ist Verschlüsselung. Wir brauchen da nicht irgendwie irgendjemand, der darüber wacht. Ja, was weiß ich, alle Zertifikate ins DNS gut ist.
Blockchain.
Alle in die Blockchain.
Blockchain.
Genau, alle Zertifikate in die Blockchain.
Au.
Block der Chain ab.
Ist egal. Ja, nehmt halt diese zentrale Identität weg, die irgendwie die Zertifikate ausstellen muss. Ja, warum muss der Browser meckern,
aber
dass das Zertifikat
halt
kaputt ist, wenn es doch von mir selber
halt
generiert worden ist?
Ne, die Sache ist halt, wenn ich jetzt sage, das ist übrigens google.com, aber das ist in Wirklichkeit mein Laptop, dann ist es halt schon ein Problem. Dann hast du halt quasi keinen Schutz mehr.
Schreib es halt ins DNS rein, Google veröffentlicht sein Zertifikat im DNS, dann kannst du das
ja, aber
halt nicht machen.
Ja, aber wenn ich im gleichen Netzwerk bin und einfach sage, ja, hier übrigens, DNS-Spoofing, kein Problem.
Ja, und?
Wie, ja, und? Nee, dann hast du quasi, dann hast du deine ganze Sicherheit verloren, die du davor dir mühsam erkämpft hast. Du hast quasi alles wieder verloren.
Du glaubst doch nicht, dass dieses System irgendwie sicher ist, wenn da zigtausend verschiedene, wenn die Israelis da irgendwie ein Zertifikat ausstellen dürfen und die Deutsche Telekom und S-Trust und sonst was. Du glaubst doch nicht, das haben wir auch schon zigtausend Mal gesehen, dass Komodo für Sternchen, Google und sowas ausstellen kann. Du glaubst doch nicht, dass das System sicher ist. Kannst du mir doch nicht erzählen.
Es also reicht es aber, wenn...
Sicherer.
Wenn die Illusion gut genug ist. Glaube ich nicht. Sicherheit ist eine Illusion. Ja.
Die waren irgendwie.
Die Frage ist halt, ob sie gut genug ist und ausreicht, um die Leute zu beruhigen oder nicht.
Ja, und das Gleiche würde aber auch passieren, wenn ich mein Zertifikat selber ausstellen kann und das auch grün ist da oben. Weil HTTPS gesichert ist es auf jeden Fall. Doch. Doch, wenn du das den Leuten beibringst, ist es gut, dann ist es gut.
Also, wenn du dich quasi nicht mehr gegen Man in the Middle schützen kannst, dann hast du da auch, dann ist jede Verschlüsselung für den Arsch.
Kann ich doch. DNS-Sec, alles und Zertifikate in DNS.
Merkst du was? Du hast gerade wieder eine neue Technologie quasi ins Spiel gebracht, die es noch nicht gibt. So.
Bei mir gibt es die schon.
Ja.
Ja, siehst du?
Wunderbar, Ingo.
Ja,
das hilft leider nicht dem Rest safe. Internet. Ja.
Da wird jetzt hier per Dekret, per Diktator einfach eingeführt, dass das überall so sein muss und das ist gut.
Okay, Ingo, der Internet-Diktator sagt, es wird DNS-Sec. Ja. Wunderbar.
Man muss das einfach mal so machen.
Dann ist cool, dann ist fertig.
Siehst du? Problem solved.
Okay, Problem gelöst. Alles einfach drauf scheißen, auf die Vergangenheit, alles neu machen, kein Problem. Gibt ja auch nur noch ein paar alte Computer.
Na gut.
Eigentlich gibt es keine alten Computer.
Nee, versuch doch mal mit einem Amiga oder einem Netscape irgendwas auf irgendeine Webseite zu gehen. Das geht nicht.
Ja, wenn ich da NetHack zocken kann, dann will ich da ja wohl auf eine fucking Webseite gehen können. Ja,
try. HTTPS.
Ja, jetzt noch. Mit 3.6.1 geht's ja noch, aber dann in der nächsten Version, wenn sich da keiner kümmert, dann wird das auch verloren gehen und dann werde ich erstmal traurig sein. Jedenfalls. Ich denke... Let's Encrypt ist quasi ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen halt jetzt mehr Diversifikation.
Nee, wir müssen das Ganze anders aufbauen. Einfach mal richtig machen.
Okay. Aus der Blockchain.
Einfach mal
ja, klar, das
direkt SSL-Zertifikate aus der Blockchain und dann hätten wir das Problem gelöst. So, gut.
Wunderbar, haben wir dieses Problem gelöst.
Ja.
Zum Glück.
Ja, kommen wir jetzt zu Linux NRG Flaws.
RNG.
RNG, was habe ich gesagt?
Ah, ja. Andere Energy.
Kleiner Einwurf noch zum Thema vorher. Wir haben hier noch so einen Link
du wieder
im,
nochmal kurz
im Chat bekommen. Und ich glaube, du kannst über das DNS, wo du denn im Prinzip das erste Mal gesagt hast, dass du die Domain besitzt und wo sie darüber dein Private Key erzeugt haben, selbst ohne, dass du den Private Key jemals in der Hand hast, kannst du da ins DNS reinschreiben, dass sie das invalidieren.
Siehst du, DNS, ich sag's ja, das DNS, super Sache.
Scheint
DNS ist die Zukunft, kann alles.
Ja.
Und die Vergangenheit gleichzeitig.
Genau, damit kannst du dein Zertifikat revoken, ohne dass du den Private Key
super
hast.
Super Sache. Gut, haben wir das auch geklärt.
Wenn du Zugriff auf dein DNS hast, und das sollst du ja haben. Damit ist dein Problem ja im Prinzip gelöst.
Sonst ist es nicht deine Domain, wenn es nicht dein DNS ist.
Genau. Dann hast du andere Probleme, als dass jemand ein HTTPS für dein Ding machen kann. Genau, Entschuldigung.
Also wenn
wollte ich nur noch einwerfen.
Also es ist okay. Alles klar, Problem gelöst durch DNS. Gewinn.
Genau.
Abgeschlossen.
DNS kann alles.
DNS kann alles. Können wir vielleicht auch direkt HTTPS über DNS fahren, dann haben wir das Problem auch schon wieder gelöst. Wie sieht das aus? Einmal Webseiten über DNS ausliefern, dann haben wir eigentlich alle Probleme gelöst.
Gab's doch mal.
Die Blockchain vielleicht direkt?
Gab's doch sogar mal, dass
ja, ja, über es gab DNS mal Leute, die haben da
dass da so ja, irgendwie zu irgendwelchen
ja, ganz kaputten. Ja, Iodine gibt's natürlich immer noch, aber das ist dieses gefährliche Hack-Tool, was natürlich nirgendwo mehr funktioniert, außer überall. Aber es ist halt langsam. Also das ist halt ein bisschen problematisch, wenn du da quasi Modemgeschwindigkeit ist halt schon echt. Im aktuellen Internet, wenn irgendwie Twitter 2,5 Megabyte JavaScript runterlädt oder so, ist halt schon echt fies, ja. Naja. Deswegen DNS, alles übers DNS.
Linux, okay. RNG. Flaw.
Random Number Generator. Und zwar, es gab, ja, also
immer.
Der Algorithmus für Pseudo Zufallszahlen ist quasi ist gesichert, weil BSI hat drüber geschaut, hat gesagt, das ist die beste Sache, wo es gibt. Aber ich kann den Artikel mal verlinken. BSI Random Number Generator. Da gab es quasi einmal hier Evaluation of Random Number Generators vom BSI. Die haben gesagt, läuft beim Linux-Kernel, beste Sache. Das Problem ist jetzt quasi, ist nicht ganz so. Ach, verdammt. Oh, obwohl das BSI drüber geschaut hat, ja. Es gibt jetzt beim Chromium Project Zero gibt es ein Vulnerability-Beschreibung von dem Problem, dass dein Linux-Kernel am Boot start, also quasi ganz, wenn er ganz frisch gebootet hat, dass er dann noch nicht genug Entropie haben kann, beziehungsweise vorhandene Entropie entfernt bei der Initialisierung, was dann dazu führen kann, dass deine Zufallszahlen nicht ganz so zufällig sind, wie du das gerne wünschen würdest. Genau, das ist ein relativ cooler Zusammenschrieb. Es gibt es gibt schon Fixes im Kernel und genau, updaten. Muss man wahrscheinlich sein Kernel updaten. So wie es halt immer ist. Das Lustige ist, dass der Jason Donatfield, der gleiche, der auch das WireGuard VPN-Zeug gemacht hat, dass der dort mit involviert ist, weil der sich da schon dazu auch schon Gedanken gemacht hat. Gute Sache. Und so trifft man diesen Typen überall wieder. Er hat so viele gute Sachen gemacht. Jo.
Schön.
Wunderbar.
Mehr gutes Zeug für die Welt.
Sehr genau, mehr Rettung vor deinen Early Boot Zufallszahlen Angriffen.
Kommen wir zum Lazy Foo. Kannst klar weitermachen. So. MyPy.
Und zwar MyPy ist eine Extension für Python, die es dir ermöglicht, in Python statisch zu typisieren, beziehungsweise für bestimmte Variablen statische Typen festzulegen. Und das Ganze funktioniert über die Doc-Typing, wie heißt es? Also quasi in Kommentaren beschreibst du deine Typen für Variablen und mit der neuen Typenbeschreibung in Python 3.6 oder sowas kann man das jetzt auch in Funktionen und Klassen beschreiben. Und dieses MyPy bietet dir quasi die Möglichkeit, das dann auch zu enforcen. Dass es nicht nur so ein Type-Hinting ist, sondern halt ein Enforcement. Und das ist ziemlich cool. Ist jetzt keine richtige Lesefuhr. Ich glaube, ich hätte jetzt ein bisschen was hinmachen sollen, aber es ist halt mal schon. Also, wenn ihr quasi manchmal Typen braucht für Python, um dieses ganze oder um so ein paar von diesen Corner Cases rumzukommen oder um Unit Tests rumzukommen für bestimmte Funktionen, die ihr beschreibt, wo es eigentlich klar ist, okay, da kommt immer eine Zahl rein oder da kommt immer ein bestimmter Typ rein, dann kann man die mit MyPy enforcen in den Projekten, in denen ihr irgendwie codet. Und das ist eine coole Sache. So.
Ist das dann auch schneller oder ist das mehr so?
Nee, das ist tatsächlich quasi das Enforcement ist, also das Type-Hinting in was in Python eingeführt ist, ist quasi dafür da, dass der Interpreter ein bisschen schneller sein kann, aber MyPy ist die Geschwindigkeit in dem Fall egal, sondern es geht darum, dass dieses dass Typen enforced werden. Und dass man dann nicht mehr für alle Funktionen Unit-Tests braucht, wo man dann irgendwie einen anderen Wert reintut oder so. Anstatt, dass man da halt eine Zahl reintut, macht man dann halt einen None rein oder so. Das wird quasi von MyPy dann direkt gecheckt. Dann hat man so statische Typen. Und auch die ganzen Vorteile von statischen Typen. Und auch den Vorteil, dass man halt das manchmal nicht so genau beschreiben muss, sondern dass man es halt auch nur für bestimmte Typen, bestimmte Variablen machen kann. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und es ist relativ einfach zu benutzen. Praktisch, ja. So. Genau, jetzt ein echter Lesefu von mir. SSDs werden immer schneller. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, ich habe den Artikel auch gelesen. Ja.
Super, ja.
Und die Sache ist,
nobody cares.
Und das sehe ich ganz genauso, ja. Irgendwie, oh, eine neue SSD mit 3 GB pro Sekunde. Denkst du so, okay, geil, oder so. Aber in Wirklichkeit interessiert es mich einen Scheiß, solange quasi Zugriffszeiten schneller sind als bei drehendem Rost. Ja. Und wenn du da irgendwie nochmal 100.000 IOPS mehr hast oder so, ja, cool oder so. Aber eigentlich ist quasi der Schritt von langsam zu schnell mit SSDs ist schon gemacht worden. Und alles andere ist dann halt nicht mehr so IO-bound auf einmal, sondern halt an anderen Stellen. Und ja, SSDs werden immer nur super tausendmal schneller, aber eigentlich ist egal. Oder wie seht ihr das? Würdet ihr eine neue SSD kaufen, weil die irgendwie nochmal ein Gigabit mehr kann?
Nee.
Ich glaube auch nicht. Also abgesehen aber davon, dass mein Laptop das wahrscheinlich auch nicht mehr kann, weil der irgendwo mit SATA 3 am Limit ist oder so. Ja.
Aber also ich glaube, der Use Case von diesen immer schneller, höher, weiter ist auch eher so Enterprise, wo es auch tatsächlich Sinn macht, dass mehr ist. Aber so für den Heimgebrauch, ja, sind wir, glaube ich, wirklich so am Punkt angekommen, wo es halt schnell genug ist für alles, was man so macht. Ob es dann noch ein bisschen schneller ist, spielt halt keine Rolle mehr.
Also ja, ich denke auch für so Hosting kann man sich das noch überlegen. Dann ist quasi, wenn du noch schneller sein kannst, kannst du deine Virtual Maschinen noch krasser überprovisionieren und kannst quasi noch mehr virtuelle Maschinen verkaufen auf der gleichen Hardware, beziehungsweise halt mit einer neuen SSD drin auf einer bisschen upgradeten Hardware, aber für alle anderen, ja. Also es wäre schon cool, wenn man auf Arbeit immer einen Computer mit SSD hat, anstatt, also einen Server mit SSD hat, anstatt dem drehenden Rost. Das wäre schon eine coole Sache eigentlich. Ja. Und weil quasi der Unterschied so gravierend ist und jetzt hier halt nochmal irgendwie, keine Ahnung, wie viel Gigabyte Geschwindigkeit, meh. Jo, ja. Genau, das war mein Lesefugen.
Gut. Dann Collar. Cool.
Genau, und wie ist der Blogpost, der Blogtitel Collar from Hex Codes to Eyeballs schon gut zusammenfasst, es geht halt irgendwie um Farben und so ganz viel Farbtheorie und mit Wellen und tollen Diagrammen. Ich musste doch mal langsam durchlesen. Ich habe den erstmal so überflogen, aber es sieht sehr interessant aus, wie das halt so mit Farben funktioniert und wie wir sie wahrnehmen und so. Genau. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn euch sowas interessiert.
Dazu habe ich einen relativ coolen Podcast gehört. Und zwar von Radiolab. Die hatten, weiß nicht, vom Jahr oder vor zwei mal darüber geredet, dass es quasi verschiedene Tiere gibt, die theoretisch mehr Farben sehen als der Mensch, beziehungsweise weniger, halt zum Beispiel Hunde sehen, glaube ich, weniger Farben. Dann gibt es aber diesen ominösen Mantis Shrimp, der irgendwie, keine Ahnung, wie viel extra Rezeptoren hat, um quasi ganz viele verschiedene Farben zu sehen. Und der kann theoretisch, ich weiß nicht, das Spektrum ist einfach super viel mehr krass, und der kann theoretisch 100 Mal mehr, also verschiedene Rot sehen, anstatt was wir halt als ein Rot wahrnehmen. Stellt sich raus, dass dieser Mantis Shrimp, dass dem die Farben einfach vollkommen egal sind. Ja? Und er kann die theoretisch sehen, also er ist quasi mit den Mitteln ausgerüstet, aber er nutzt die nicht. Ja? Also sein Mantis Shrimp Gehirn, dem sind einfach diese Farben vollkommen egal. Er kann zwar, also er kann nicht darauf reagieren, dass da eine andere Farbe ist. Und das ist schon echt ein bisschen enttäuschend auch.
Das ist eine klare Fehlfunktion der Evolution, oder? Also dem so geile Augen zu geben und sie dann nicht zu nutzen.
Ah. Ja, das ist schon echt ein bisschen Panne. Und jetzt halt die Frage, warum das ist. Die Antwort ist nicht ganz klar. Es kann halt sein, dass er das benutzt für Mating, also so wie quasi alle Tiere immer, dass er dann seine eigenen, ich weiß auch nicht, dass er dann halt besser seine, die vier Mails anloggen kann, aber es ist nicht ganz klar. Jedenfalls kann er seine Superpower nicht nutzen, ja. Und das ist echt traurig. Das ist quasi, du hast super krasse Muskeln, aber du sitzt im Rollstuhl. It's fucking sad einfach. Arme Mantis Shrimp.
Schon traurig.
Wollte ich mal, warte, ich such mal den.
Ja, such mal noch den. Lab, den Podcast raus zum Verlinken. Genau, und mein zweiter Lesefu habe ich auch noch nicht ganz durchgelesen. Ist Lean Testing mit C++. Und da geht es so ein bisschen darum, wenn man halt so ganz viele Parameter hat, dann gibt es ja halt so kombinatorisch mit jedem extra Parameter gibt es ja ein Vielfaches an möglichen Kombinationen. Und beim Lean Testing geht es halt ein bisschen so darum, wie man herausfinden kann, welche der Kombinationen denn überhaupt sinnvoll sind zu testen. Also wenn man jetzt nicht immer irgendwie alle möglichen Kombinationen durchtesten will, weil das dann halt irgendwie, wenn man so eine Testsuite hat oder so, dann halt auch die Zeit massiv nach oben geht, wenn man jeden einzelnen Testcase durchgeht. Und da geht es halt so ein bisschen darum, welche Testcases man dann weglassen kann und wie man das kombinieren kann, so dass man trotzdem eine gute Testabdeckung hat, ohne dass man jeden einzelnen Fall getestet hat. Genau, und das ist so irgendwie ein Free Book oder so
Open Teil Book. Vom
Buch, was free ist. Genau. Irgendwie 40 Seiten, also ist gar nicht so lang. Kann man mal drüber lesen. Genau.
Schön, schön, schön.
Dann Picks.
Wer hat das verbrochen?
Ich war das.
Wer ist Newpipe?
Newpipe. Wir haben uns in einer der vorigen Sendungen irgendwann mal über den YouTube-Client geärgert und in dem Zuge sind wir auch auf die Blockchain-YouTube-Variante gekommen. Um die soll es jetzt aber nicht gehen, sondern darum, dass ich tatsächlich auf einen alternativen YouTube-Client für Android gestoßen bin. Und der nennt sich Newpipe. Und das Interessante an dem Ding ist, dass es Open Source ist auf natürlich, es ist Google Clean, die haben das Ding implementiert, ohne die Google APIs zu benutzen. Sie benutzen tatsächlich im Inneren eine Art Website-Scraping.
Scrapen die YouTube-Seiten oder was?
Ja, sie extrahieren das Zeug daraus. Creepy. Und das Coole an dem Client ist tatsächlich, dass du da dann in der App auch Zeug runterladen kannst. Das heißt, dieses im Voraus laden für im Flugzeug YouTube-Videos zu schauen, ist damit möglich.
Das ging davor aber auch schon, oder? Mit dem Watch Later?
Watch Later speichert nicht auf deinem Gerät. Du musst immer noch online sein.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die hatten wir.
Ja, nee. Und da sie ja aber keine Google APIs benutzen und ansonsten auch Tracking umgehen und da nicht ja, mitspielen bei dem, was Google eigentlich alles haben möchte dafür, dass ihr kostenlos YouTube benutzt, sind sie nicht im Google Store verfügbar. Das heißt, man bekommt Newpipe über den F-Droid Store.
Okay, also quasi YouTube-Downloader als
Nee, es ist tatsächlich ein umfangreicherer Client. Er hat er hat auch eine integrierte Watch-Later-List, er hat das Runterladen, er hat viele Integrationen. Es ist ein vollwertiger YouTube-Client, es ist nicht nur ein einfaches Downloaden.
Cool. Eine gute Sache.
Die Frage ist halt, wie lange das funktioniert. Es funktioniert vermutlich genauso lange gut, bis YouTube wieder mal alles ändert. Über den Haufen wirft.
Ja, und solange wie die Leute dranbleiben, um es zu pflegen.
Genau. Ja. Und ich nehme mal an, das verstößt so ziemlich gegen alle Nutzungsbedingungen, die es so gibt.
Niemals.
Aber
Nutzungsbedingungen?
Wenn man die nicht sieht, kann man die auch nicht approven. So einfach ist das, ja.
Das ist natürlich richtig. Aber ja, ist eine coole Sache.
Okay, also bei YouTube gibt es wohl ab und zu einen Save-Button oder so, wo man die dann wohl abspeichern kann. Aber ich glaube, es funktioniert natürlich nicht in Deutschland, weil es Deutschland ist oder so. Okay, genau. Also ich weiß, dass ich das auch mal irgendwie so ein Offline-Watch hatte und ich weiß nicht, ob das immer noch funktioniert oder das ist auch schon wieder ein Jahr her. Da hatte ich auf jeden Fall irgendwie 150 Megabyte oder sowas noch an Videos in meinem Telefon drin. Aber wie das genau war, ist ja auch egal. Ja, schön, dann gibt es quasi so ein Web-Scraper-Online-YouTube-Video-Download-Tool.
Ist praktisch, ja.
Coole Sache auf jeden Fall. Finde ich cool. Ich finde es auch gut. Okay, weiter.
Mehr gute Dinge. Und zwar jetzt mit diesen, es kommt auch gut in dieses Container-Thema rein und so. Wenn man ja jetzt alles beginnt in Container zu packen und das Netzwerk dann auch irgendwie so Container-Netzwerk und bla und blub, dann ist es ja irgendwie so ein bisschen schwieriger, diese Dinge zu sehen, wo zum Beispiel wenn man so ein Ping macht, wo das so genau jetzt durchläuft, durch welche Interfaces, weil die virtuellen Interfaces halt nur so virtuelle Interfaces sind und da halt einfach im Prinzip Daten nur so ein bisschen von A nach B durch die Namespaces geschoben werden. Mhm. Und da hat sich jetzt jemand mal hingesetzt und mit Perf und eBPF sich so ein Tool gebaut, wo man halt genau das tracen kann. Und dann sieht man halt genau, durch welche Interfaces. Er erklärt auch ausführlich, wie er das gemacht hat und so, wie das funktioniert. Dass, wenn man sowas Ähnliches braucht, nicht genau sowas zum Tracen, kann man sich da sehr inspirieren lassen, wie man das so ungefähr macht. Und dann sieht man, kann man die Packages tracen. Zum Beispiel so ein Ping, was aus dem Container kommt, durch welche Netzwerk-Namespaces durchgeht und aus welchem Interface das am Schluss rausgeht und wo das Reply wieder reinkommt. Und gerade so, wenn man ein bisschen komplexeres virtuelles Netzwerk baut oder so, dann halt auch Fehler finden kann, beispielsweise, dass zum Beispiel irgendwie das virtuelle Netzwerk dann halt irgendwie durch nicht das Physikalische rausgeht, was man so erwartet oder so. Genau. Sehr, sehr cool.
Und der hat auch quasi am Ende einfach ein Tool, was man sagen kann, trace mir diese IP-Adresse.
Genau. Er hat so ein Tool, was muss man dem sagen, weiß ich jetzt gerade gar
nicht. Er sagt, aber ja, trace hat Packet und dann eine IP-Adresse und dann sieht man das irgendwie von den Interfaces, ja, genau, zu vorher hin.
Genau, kann man die IP-Adresse mitgeben und dann filtert er halt nach der IP. Mhm. Und dann sieht man, von wo nach wo der Request rausgeht und von wo nach wo die Reply wieder zurückkommt.
Okay.
Das ist voll gut.
Schön.
Genau. Und dann das zweite, was ich noch gepickt habe, hier Distributed Object Storage with Mino auf FreeBSD. Mino ist so ein Open Source S3 Nachbau. Da hat jemand mal so beschrieben, wie man so etwas aufsetzt. Ich finde das immer voll gut. Ich habe leider irgendwie nie so ein Use Case, das selber zu machen. Darum finde ich das immer gut, wenn das andere machen. Da kann ich mir das anschauen und sagen, voll cool und so. Sowas will ich auch und dann nie selber machen, weil ich brauche es halt leider einfach nicht wirklich. Aber es ist voll gut, da kann man dann halt so mehr dumme Storage-Boxen im Prinzip zusammenschließen und hat dann so ein Storage.
Super Storage.
Super Storage, genau. Nur ohne Use Case ist halt ein bisschen schade.
Aber man braucht nicht immer Use Cases.
Genau. Gewisse Dinge kann man auch einfach für Spaß implementieren und bauen. Sowieso.
Chromecast.
Genau. Und zwar, das fand ich ganz interessant, es gibt ja diesen ominösen Chromecast, wo man dann irgendwie mit seinem Handy auf dieses Chromecast-Gerät, also so ein HDMI-Stick, drauf casten kann. Und was hier jemand gebaut hat, ist eine Library, mit der man sagen kann, okay, spiel einfach dieses Video ab von diesem Netzwerk, HTTP URL, und dann wird das quasi auf diesem Chromecast gestartet. Finde ich ganz cool. Gibt es bestimmt Leute, die da eine Anwendung für haben. ja, also relativ straightforward, coole Sache einfach. Also Sachen auf Chromecast abspielen, ohne dass man da irgendwie proprietären Quatsch benutzen muss.
Ich hatten wir das, ich glaube, ich habe das auch mal gepickt. Wir hatten mal so ein, es gibt so ein GUI-Dingsy für auch für Linux, was vermutlich dann ein bisschen mehr ist, aber dafür halt dann noch so ein GUI obendrauf hat, wo man nicht mal eine Shell aufmachen muss, sondern sich das im GUI auf Linux auch zusammenklicken kann, Chromecast auswählen kann. Irgendwie Gnomecast, glaube ich, hieß das.
Boah, so gut. Und so fügt sich alles wieder zusammen.
Genau. Das ist, wenn ihr das nicht scripten wollt, vielleicht eine Alternative.
And 4K. Nice.
Ja. Was nicht in 4K ist, aber wo man sich auch wieder alt fühlen kann. Battle for...
Ah, Battle for Westnard, genau.
Was ist das?
Das ist so ein Spiel. Ja.
Das habe ich fast gedacht, aber...
Doch. Vor 20 Jahren gefühlt mal gespielt, ja.
Genau. Das so auch 2003 rausgekommen ist, ein rundenbasiertes Open Source. Ja, was ist es denn für ein
Adventure-Strategie?
Adventure-Strategie, irgend sowas. Ja, auf jeden Fall. Adventure-Strategie. Ist auf jeden Fall, und es gibt halt einen Multiplayer und so. Ist ein super Spiel, weil es läuft halt irgendwie auf dem. Irgendwie überall.
Auf dem, halt auf so dem C64.
Beim Amiga. Atari.
Genau.
Von der Diskette.
Und es ist jetzt, ich habe es gepickt, weil ich habe eine Mail bekommen. Ich habe das wohl irgendwann mal auf, wie heißt das Ding, Stream Greenlight oder so. Was irgendwie so Spiele. Und jetzt kann man es irgendwie über Steam direkt installieren. Man kann sich aber auch irgendwie einfach das ZIP von der offiziellen Website runterladen, entpacken und starten.
Ja, wenn du es auf Steam so beklicken kannst, natürlich viel cool.
Genau, und dann siehst du auch, wie viele tausend Stunden du darin versenkt hast.
Genau, kannst dich direkt mal auch wieder schlecht fühlen. Geil.
Sehr schön.
Auf jeden Fall kann man wieder mal spielen. Ist ein super Spiel.
Oh, schön.
Dann Weird Open Source Guy.
Was habe ich noch? Ich habe noch, genau. Ihr könnt mal nach Weird Open Source Guy googeln. Und also Google weiß einfach genau, wen du meinst. Schön, das war's schon. Einfach Weird Open Source Guy googeln.
Ja, das war gut, zu erwarten. Dann
hab ich noch
zu sagen.
Ja.
Ja, natürlich erwartend, aber ist auch einfach der erste Hit, ja. Das muss man jetzt auch sehen. Ja, erzähl weiter.
Ich habe noch was, und zwar genau, was aus dem Real Life, zwei Hinweise. Zum einen gibt es die Tübix-Konferenz, die ist, wie man dem Namen schon vermuten kann, in Tübingen. Am Samstag, den 9. Juni, also in 4 Wochen grob. Und natürlich wird es diesen Sommer, der zweite Hinweis, wieder eine Frostcon geben im August in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin. Das quasi bei mir um die Ecke ist. Ja, der Call for Paper für Frostcon läuft, der für die Tübix ist leider gerade rum. Aber wenn ihr Interessantes zu erzählen habt, lohnt es sich immer mal einzureichen. Die Veranstalter freuen sich immer über gute Beiträge. Und ja, wenn ihr kommen wollt, ich bin bestimmt wieder auf der Frostcon. Für die Tübix habe ich jetzt noch keine Pläne, aber das scheint auch eine sehr feine Konferenz zu sein. Klein, aber eine Linux-Konferenz, wo es viel interessante Leute sicherlich gibt. Ja, und eine LPIC-Zertifizierung kann man auch vor Ort machen.
Kann man ja auch in jeder größeren Konferenz schon machen, also ja. Halbwegs größeren, kleineren Konferenz machen. Ich habe es auch noch nicht geschafft zur Tübix. Findet auch schon zum 4., 5. Mal statt oder sowas, glaube ich. Habe es bisher aber auch noch nicht hingeschafft. Ja. Frostcon, ja, wäre auf jeden Fall wieder was, wo man sich treffen kann.
Ja.
Gut. Dann sind wir durch, ja? Für die 200 Folgen.
Fuck.
Meine Güte. Ja, wir sind genau, sind alt.
Ja, das sind D-Mark, ey.
Das sind auch D-Mark. Das sind 400 Mark, das sind 800 Ostmark. Ja, super. Ja. Schön. Dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche wieder schaffen. Da ist irgendwie, nee,
ja,
da,
ich hoffe.
Ach, da müssen wir wieder saufen oder so, ne?
Ja.
Ja.
Fällt es schon wieder auf diesen einen Termin drauf, oder was?
Nein, genau. Ich meine, heute waren wir ja auch an Mittwoch, aber wenn wir eigentlich, müssten wir wieder mit viel Alkohol und so. Gucken wir mal.
Wieder.
Das, ja. Ha, da gibt es legendäre Sendungen. Auf jeden Fall.
Da gibt es eine sehr legendäre Sendung.
Wir haben viele legendäre Sendungen.
Ich glaube, alle.
Ja, alle sind eigentlich, alle von diesen 200 und von den 150 davor sind legendär sozusagen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und Interesse wieder an dieser Folge. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, wenn wir wieder Blödsinn erzählt haben. Ich hoffe, das Audio war diesmal besser und wir wünschen euch bis dahin eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.